Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. Februar 2025 mit einer Skurrilnachricht.
Wahlen.
Einem Birkenstock-Update.
Ausländern.
Dem Ende der Weltordnung.
Inländern.
Noch mehr Ausländern.
Dem Börsenticker.
Merz.
Katrin Rönicke.
Schamjaf zu Sudan, einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich fange mit der skurrilen Nachricht an, die ich von dir bekommen habe. Vielen Dank dafür.
Gerne. Welche ist es?
Die Nachricht lautet, gestrandeter Pottwal droht vor Sylt zu explodieren.
Oh, das ist...
Die ganze Vorstellung ist unangenehm. Was hat es damit sich auf? Am Samstag, also letzten Samstag, wurde ein Pottwal vor Hörnum, das ist ein Ort auf Sylt, entdeckt. Und der war schon tot. Und der war wohl auch schon ein bisschen länger tot. Insgesamt um die 16 Meter lang oder so. Da, also noch ein recht junger Pottwal. Und wenn so ein Tier schon länger tot da so rumschwimmt, dann sammeln sich in so einem Tier offenbar Gase. Also durch die Verwesung entstehen die. Und deswegen hatte die Schutzstation Wattenmeer davor gewarnt, dass dieses Tier auch platzen kann. Also dass sozusagen, wenn man drankommt, dann Platz auf, die Gase entweichen und so weiter. Und das könnte auch explosionsartig passieren. Deswegen war es ein ziemlicher Eierlauf, der um diesen Wal dann gemacht wurde. Alle hatten Schiss, weil natürlich kann man sich vorstellen, dass das nicht so angenehm ist, wenn so ein 16 Meter langer Pottwal explodiert. Und haben es aber geschafft, also der wurde dann so nach und nach auseinandergenommen. Da mussten LKWs wirklich Fleischteile wegtransportieren und so, aber es hat alles irgendwie funktioniert und ist gut gegangen. Aber die Nachricht an sich, gestrandeter Pottwal droht vor Sylt zu explodieren, war schon spektakulär.
Genau, und wenn der nicht platzt, platzt ja vielleicht der Buckelwal, der gerade auf der Minsener Oog angeschwemmt
wurde. Ach, ist da auch einer gekommen? Oh Mann.
Keine Ahnung, ob Buckelwale auch platzen oder sich irgendwie anders auflösen.
Es ist so interessant, ich hatte zum ersten Mal davon gehört, dass es das gibt, dass Wale platzen können, aber offenbar passiert das wirklich nicht so selten. Das passiert anscheinend.
Ja. Oh. Ja, da ist irgendwo in, ich glaube, es war Taiwan. Ist so ein Viech explodiert, als sie ihn auf dem Tieflader liegen hatten und zur weiteren Untersuchung zur Uni fahren wollten oder sowas.
Oh. Ich
meine, es wäre Taiwan gewesen. War spektakuläre Fotos von Hackfleisch in der Innenstadt.
Oh Gott. Dann habe ich noch ein Update mitgebracht. Und zwar hatten wir mal darüber gesprochen, dass die Firma Birkenstock versucht hat, gegen mögliche Konkurrenten vorzugehen, die, so war das Argument, Sandalen herstellen, die so aussehen wie bestimmte Arten von Birkenstock-Sandalen, deren Urheberrecht aber eigentlich abgelaufen ist. Das ist so die Argumentation der anderen Seite. Und Birkenstock hatte ja argumentiert, nein, nein, unsere Sandalen sind Kunst. So. Und es sind damit vor Gericht gezogen, denn das eine Gericht hat gesagt, ja stimmt, das andere Gericht hat gesagt, nein stimmt nicht oder umgekehrt, weiß jetzt nicht mehr die Reihenfolge. Jedenfalls war es jetzt vom Bundesgerichtshof, der musste darüber entscheiden, ob Birkenstock-Sandalen bzw. diese Modelle, um die es geht, tatsächlich Kunst sind. Also da geht es ja immer um Schöpfungshöhe. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, nö. Ist nicht Kunst. Finde ich gut, weil ich habe auch gedacht, also jetzt kommt, man kann sich ja viel aus den Fingern saugen, aber irgendwo ist auch mal gut.
Einen habe ich auch noch und das ist im Grunde ein Hinweis auf einen Kommentar zur letzten Sendung, beziehungsweise vorletzten Sendung, letzte war ja mit Maya Göbel. Anscheinend habe ich die Gruppe Sarah Wagenknecht als extremistisch bezeichnet und werde dafür von Christian in den Kommentaren gut gescheuert. So dass ich in Zukunft aufpassen werde, sie nicht mehr extremistisch zu nennen, sondern einfach nur autoritär populistisch.
Ja.
Was sie sind. So.
Ja.
Ja.
Ob sie auch autoritär sind, zeigt sich dann? Weil da haben wir noch.
Naja, strukturell ist das ja schon angelegt wie eine Kaderpartei, das Ding. Das macht sie automatisch autoritär.
Ja, und auch die Nähe zu Putin deutet ein bisschen darauf hin.
Ja, ja. Und wo wir gerade da sind, ich hatte ja vor 2 Wochen so eine Art Wahlempfehlung ausgesprochen. Mhm. Das ist auch gut diskutiert worden. Also und zwar die Frage, wie geht man eigentlich mit kleinen Parteien um, die vielleicht keine Chance haben oder eine geringe Chance haben, über die 5%-Hürde zu kommen. Insbesondere mit der Linken, die so viele Eintritte gesehen hat in den letzten Wochen wie noch nie, also in so kurzer Zeit. Und auch ich habe in der letzten Umfrage, die ich gesehen habe, mittlerweile bei 8% steht, was ziemlich viel ist.
Guck mal, Holger, was du geschafft hast, ja?
Genau, das war ausschließlich, bin ich dafür.
Wahnsinn, und das ist ja.
Da dachte ich mir, weil auch oft ich in den Socials gesehen habe, die Frage so, was spricht denn eigentlich dafür, warum sollte man das überhaupt tun, was soll der Scheiß mit der Linken, also die haben sich ja nicht wirklich gebessert. Einerseits, sie haben sich gebessert und zwar indem diese ganze Wagenknecht-Truppe da sich verabschiedet hat, das heißt dieser, ich sag mal, autoritär-populistische Teil der Linken, der ist weitgehend weg, die sind innenpolitisch die einzige, ich sag mal, einigermaßen relevante politische Kraft, die sich tatsächlich um die soziale Frage kümmert und zwar in ihrer Gänze. Mieten, Renten, Mindestlohn, you name it eigentlich. Mhm. Das einzige oder das größte Problem, was die Linkspartei immer noch hat, ist, wie ich finde, deren außen- und sicherheitspolitische Verwirrung. Eben auch eine gewisse Nähe zu Russland, vor allen Dingen aber auch eine Nähe zu so einem Vulgärpazifismus, der davon ausgeht, dass wenn wir alle Waffen niederlegen, ich spitze gerade zu, dass wenn wir alle Waffen niederlegen, uns schon nichts passieren wird. Daran glaube ich nicht. Trotzdem spreche ich meine Wahlempfehlung nochmal neu aus. Und zwar gibt es so eine Wählergruppe oder Wählerinnengruppe, das sind die Leute, die sagen, naja, ich bin ja eigentlich Grüner, ich bin ja eigentlich Sozialdemokrat, ich bin ja eigentlich liberal oder sozialliberal, aber irgendwie weiß ich nicht, diese ganzen Parteien, also was die Grünen da in der Migrationspolitik gemacht haben und so bla 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 bla. Mein Punkt ist, egal wie die nächste Koalition aussieht, das wird eine rechte Koalition sein. Die Koalition wird weiter nach rechts rücken, als die letzte war und als die letzten Jahre wahrscheinlich Jahrzehnte waren. Und links bleibt im Deutschen Bundestag im Zweifelsfall eine Lücke. Und diese Lücke gilt es zu füllen. Mhm. Weil wenn die Linke nicht im Bundestag sitzt, werden Anfragen aus der Opposition im Wesentlichen von den Nazis kommen. Und da muss man nun mal sich angucken, wie die mit kleinen Anfragen umgehen, sowohl regional als auch bundesweit. Die neigen dazu, dieses Werkzeug für ihre Identitätspolitik, für völkisches Zeugs zu missbrauchen oder halt den Laden zu blockieren einfach.
Voll.
Und es braucht ein Gegengewicht dagegen. Die müssen nicht 8% haben. Es reicht, wenn die 5,2% haben. Also das ist Hauptsache, die kommen in Fraktionsstärke rein, damit sie auch die volle Breitseite der Fraktionsstärke da drin nutzen können. So, falls dich die außen- und sicherheitspolitischen Ideen der Linke abschrecken, frag dich, und das gilt jetzt wirklich nur für die Leute, die nicht sowieso schon sich für eine Partei entschieden haben. Mhm. Frag dich, wie viel von diesen außen- und sicherheitspolitischen Irrungen und Wirrungen wird am Ende tatsächlich Bundespolitik werden können, selbst wenn die Linkspartei in dieser Größe an der Regierung beteiligt werden würde. Ich glaube, davon wird nichts Bundespolitik werden, sondern davon wird irgendwie sowas wie eine Präambel in den Koalitionsvertrag. Ja, langfristig wollen wir die Waffen niederlegen oder irgendwie sowas kommen. Gleichzeitig fragte ich, wie wenig werden die übrigen Parteien, die innenpolitischen, die sozialen Themen im Blick haben, Miete, Armut, Rente, wie werden die damit umgehen, wenn die Linke nicht in der Ecke sitzt und ständig stänkert und gelegentlich mal ein Interview gibt und in die Talkshows eingeladen wird, wo es um dieses Thema geht. Ich glaube, die anderen Parteien werden sich da überhaupt nicht drum kümmern. Aus vor allen Dingen einem guten Grund, wir werden die nächsten 5 oder 10 oder sogar noch mehr Jahre allen Fokus auf Sicherheitspolitik richten.
Ja.
Das wird auch ganz hässlich werden. Wir werden hier Steuererhöhungen sehen, auch wenn alle das ausschließen. Wir werden vor allen Dingen, glaube ich, auch eine Mehrwertsteuererhöhung sehen, um das Ganze zu finanzieren. Aber wir müssen auch an die Reichen ran. Und früher oder später werden wir da rangehen, da bin ich mir sehr sicher.
Und damit wir früher an die Reichen rangehen und nicht zuerst die Mehrwertsteuer erhöhen, um bei deinem Argument fortzusetzen. Naja.
Ja, klar. Das alles, also was die, ne, diese ganzen Sachen, also die, ich sag mal, innenpolitischen, die sozialen Themen, die werden auch nicht unbedingt Bundespolitik werden. Ja?
Nee, Klar.
Aber sie können auch nicht so leicht ignoriert werden, wie wenn die Linken eben nicht im Bundestag sitzen würden.
Ja.
Und nochmal, das ist keine Wahlempfehlung für die Linken an sich. Ja, also ich bin weit davon entfernt zu sagen, wählt die Linken. Aber wenn ihr sowieso mit den anderen nichts anfangen könnt, aber verstanden habt, dass nicht wählen zu gehen im Zweifelsfall in einem Problem endet, wenn ihr das verstanden habt und wählen gehen wollt, dann macht doch einfach die linke Opposition groß. Die kommen sowieso nicht an die Macht, aber sie können gut stänkern.
Sie wollen ja auch gar nicht an die Macht, sagen sie. Also der ganze Streit, Ramelow hat gesagt, will er nicht. Und die anderen so, naja, wir schießen es nicht aus.
Aber Ramelow hat das nicht gesagt, als sie 8% hatten, oder?
Das ist noch recht frisch. Ja? Ich glaube, dieser Woche war das. Aber ich weiß nicht, ob da schon bekannt war, dass sie bei 8% sind. Das stimmt.
Ja gut, jetzt stell dir vor, die kommen auf 12 oder irgendwie sowas. Mhm. Und sowas wie Rot-Rot-Grün wird eine Option. Das wird nicht passieren, weil dazu so vor allen Dingen die SPD, aber auch die Grünen zu weit rechts gerutscht sind. Aber ich würde da nichts ausschließen, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt.
Und dazu passend habe ich, weil ja am Sonntag Bundestagswahl ist, eine schöne Sendung aufgenommen diese Woche, und zwar mit Daniela Berger, eine Zivilistin, die aber seit 10 Jahren Wahlgroupie ist, als Wahlhelferin arbeitet, und die hat erzählt, wie so der Alltag im Wahllokal ist und wie da auch die Sicherheitsmechanismen sind, damit nicht Wahlen gefälscht werden können und sowas. Und das wichtigste Sicherheitsfeature finde ich die schiere Menge der Wahlkreise. Du hast vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viele Wahlkreise wir haben. Aber sie hat halt gesagt, du hast dann irgendwie pro Wahlkreis hast du so 600-800 Stimmen. Mhm. Ja? Und dann kommt schon der nächste Wahlkreis. Das heißt, wenn du statistisch signifikant die Wahlen manipulieren willst, musst du einfach zig Wahlkreise übernehmen. Und das fällt dann auf.
Ja.
Fand ich ganz clever.
Ja, ist cool. Ja. Wenn wir schon bei Wahlempfehlungen sind, ich habe auch eine mitgebracht, aber eigentlich ist es eher eine Wahl-Nicht-Empfehlung. Und sie richtet sich gegen Friedrich Merz. Also es gab ja diverse TV-Auftritte aktuell, Duelle, Quadrelle, Wahlarenen, wie sie alle heißen. Und bei einem dieser Auftritte, ich weiß jetzt nicht, welcher es war, hat Friedrich Merz diese Woche gesagt, seine Lösung für die Sanierung und Stabilisierung der Infrastruktur, insbesondere im Verkehr, sei es, das in die Hände von privaten Investoren zu geben. Und das hat, jetzt musst du dir vorstellen, ne?
Das ist das übrigens, was dazu geführt hat, dass vor ein paar Jahren da in Italien diese Brücke zusammengebrochen ist.
Ja, ja, ja. Es wird ganz schrecklich, und das hat den ADAC dazu veranlasst, diese Woche zu sagen, Verkehrswege sind Teil der Daseinsvorsorge und müssen im Eigentum der öffentlichen Hand bleiben. Das hat der ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand gesagt. Und das finde ich schon beeindruckend. Also wenn sogar die Vertreter der Autofahrer in Deutschland so sagen, warte mal, Herr Merz, warte mal. Das ist nicht so eine gute Idee. Und ein weiteres Argument gegen Friedrich Merz hat diese Woche, oder eigentlich war es schon letzte Woche, aber da hatten wir ja die Sondersendung mit Maya Göpel, der Bundesnachrichtendienst geliefert. Der hat anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende eine Risikoeinschätzung veröffentlicht, und zwar zum Thema Risiken durch den Klimawandel. Und der BND-Präsident Bruno Kahl hat bei der gemeinsamen Vorstellung mit Annalena Baerbock gesagt, dass der Klimawandel ein zunehmend, also ich zitiere ihn jetzt, zunehmend wichtiger Faktor, der ohnehin schon bestehende Herausforderungen für Gesellschaften auf der ganzen Welt weiter verschärft sei. Er sagt, wenn wir ein realistisches Bild von Sicherheitsrisiken für die Bundesrepublik Deutschland machen wollen, dann muss man den Klimawandel oder die Folgen des Klimawandels wie Destabilisierung und Migration neben dem aggressiv-expansiven Russland, den weltpolitischen Ambitionen Chinas, zunehmenden Cybergefahren und dem weiterhin virulenten internationalen Terrorismus als eine der 5 großen externen Bedrohungen für unser Land ansehen. So.
Ah, darum macht es der Auslandsgeheimdienst. Genau. Okay, verstehe. Ja, okay.
Und zusammen mit dem PIC, also dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, haben sie dann gemeinsam ausgearbeitet, wie diese Bedrohung konkret aussieht. Das kann sich jeder und jede anschauen. Ich meine, wir haben jetzt oft genug schon mit Stefan Rahmstorf auch gesprochen. Jo. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist ja seit, ich glaube, bald 40 Jahren oder so, da dran, die Folgen der Klimakrise zu prognostizieren und aber auch zu dokumentieren.
Zu unterschätzen.
Das außerdem, sie müssen sich immer wieder auch nach oben korrigieren. Das war ja auch diese Woche wieder, ne? Dass die Klimaforschenden finden ja immer wieder neue Kipppunkte, wo du so denkst, ach Mensch, auch das könnte noch schief gehen und dann beschleunigt sich das alles noch mehr schön. Naja, und das fand ich doch sehr beeindruckend, also dass der BND in der Woche vor der Wahl das Klimathema aufs Tableau setzen würde, hatte ich jetzt auch so nicht erwartet.
Stimmt.
Vor allem eben zur Münchner Sicherheitskonferenz komme ich ja auch gleich noch zu, wo ja auch einfach so viele krasse andere Themen noch sich in den Vordergrund gedrängt haben. Und ich wollte deswegen einfach nur nochmal sagen, die Pläne von Friedrich Merz und der Union sind, den Klimaschutz einzuschränken und zurückzufahren. Also im Grunde bedeutet das, was die Union in ihr Wahlprogramm geschrieben hat, aus den Klimazielen mehr oder weniger auszusteigen. Verbrennerverbot soll gestoppt werden, Heizungsgesetz soll abgeschafft werden. Und wir hatten mit Annika Jöris ja auch ziemlich gut ausgearbeitet, dass die Interessen, die die CDU vertritt, das sind die Interessen der Lobbys, der großen Industrielobbys. Und die haben natürlich keinen Bock, ja aktuell Klimaschutz zu machen. Zumindest die meisten. Ich meine, wenn man sich jetzt die Automobilindustrie anschaut, hört man ja auch immer wieder, dass die gerne einfach nur Klarheit wollen, wo es hingeht. Und dann machen sie schon mit. Aber sowas wie BASF oder so, die stehen noch mal ein bisschen anders da.
Ja. Interessant fand ich, dass beim Verbrennerverbot Habeck diese Woche irgendwo gesagt hat, dass das Beibehalten des Verbrennerverbots, also neu zugelassene Verbrennermotoren nach 2035, so muss man es ja mal nennen, ist ja nicht so, dass sie irgendwie uns den Campingbus abnehmen, nee. 2035. Doch, der TÜV würde uns dann abnehmen. Aber,
wenn wir ihn gut pflegen.
Das stimmt. Also Habeck hat gesagt, das wäre Voraussetzung, also das Beibehalten dieses sogenannten Verbrennerverbots sei Voraussetzung für eine Koalition. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das abräumen werden. Also ich rechne damit, dass wenn es eine Koalition mit den Grünen geben sollte, wir ein Verbrennerverbot 2040 sehen.
Ja, das sind jetzt alles Spekulationen, das ist weniger interessant. Und ich weiß auch nicht, also wir als Wochendämmerung, jetzt hast du schon sehr viel getan da und hast die Linke auf 8% gehoben mit deiner Wahlempfehlung letztes Mal. Vielleicht schaffen wir ja auch Merz zu verhindern. Das fände ich ganz schön.
Ja, ich bin mal gespannt. Also oder wir passen uns der EU an, die ja, glaube ich, bis 2050 gesagt hat, CO2-neutral zu sein. Und dann kann man ja auch sagen, okay, dann machen wir ab da dann eben das Verbrennerverbot.
Ja, wobei auch die EU nach und nach immer, also es ist was so heimlich, still und leise im Hintergrund passiert, aber die steigt auch nach und nach aus immer mehr Klimazielen aus und weicht sie auf und sagt so, ach na gut, naja, die Landwirtschaft dann halt nicht. Und hier, ja. Okay, na dann halt nicht. Also auch das, also gerade zeigen so alle Zeiger in Richtung, ja, das mit den Klimazielen war vielleicht doch ein bisschen zu ambitioniert.
Ja, wobei wir, glaube ich, noch nicht einberechnen oder die auch noch nicht einberechnen, dass wir seit der Münchner Sicherheitskonferenz, spätestens also seit der Regierung Trump in den USA, komplett neue Voraussetzungen vorfinden. Und wir erinnern uns an Christian Lindner, ja, der elektrische Energie als Freiheitsenergie bezeichnet hat. Ich glaube, dass wir mindestens mittelfristig nicht drumherum kommen werden, uns energetisch zu de-risken sozusagen als Europäische Union. Das heißt, wir werden Klimaschutz rechtfertigen können und wahrscheinlich sogar rechtfertigen müssen über sicherheitspolitische Argumente. Ja, wenn, ne, so, wir, sorry, vorstellen. wir brauchen alles Öl, also wir brauchen allen Diesel, den wir hier haben, für unsere Panzer. Ja, bitte fahrt eure privaten Pkw mit Strom. Also sowas, ne, was jetzt natürlich auch ein bisschen übertrieben war, aber die Frage, also was können wir eigentlich tun, um Russland sinnvoll abzuschrecken, die Antwort auf die Frage beinhaltet, glaube ich, auch, wir müssen uns als die Europäische Union energetisch so unabhängig wie möglich von irgendwelchen Importen machen.
Ja.
Weil wir sehen jetzt die multipolare Weltordnung und in dieser multipolaren Weltordnung wirst du, wenn du nicht aufpasst, rumgeschubst. Ja, von Russland, von den USA, demnächst noch von China möglicherweise. Und dagegen muss man eine Resilienz entwickeln. Und die kann nicht nur in gut ausgerüsteten Armeen, in Nuklearstreitkräften oder sowas liegen, sondern es muss auch darin liegen, dass wir nicht schubsbar sind.
Ja, das stimmt. Ja?
Also du kannst mir mein Cash nicht klauen, wenn ich nur mit Karte bezahle. So.
Ja, da sind wir ja schon mittendrin im Thema. Mache ich einfach mal weiter, ne?
Die neue Weltordnung. Wir sollten eine neue Podcast-Reihe starten. Die NWO, wovor die Schwurbler immer gewarnt haben, das kommt jetzt, aber ganz anders, als die Schwurbler gedacht haben.
Das stimmt, ja. Also, es heißt ja immer so schön, es gibt Jahrzehnte, in denen nicht viel passiert und dann gibt es Wochen, in denen passieren Jahrzehnte oder so ähnlich, ne? Musste ich jetzt auch mal wieder dran denken. Und eine kleine Zusammenfassung der Ereignisse, die passiert sind, und das ist wirklich eine unvollständige Zusammenfassung, weil man kommt als Chronistin der Zeit ja kaum hinterher. Also Donald Trump hat in der Woche vor dem Klimastreik, also in der Woche vor der Sendung mit Maya Göpe, hat er mit Putin telefoniert. Und schon das war ein erster Hinweis darauf, was vielleicht am Wochenende, wo die Münchner Sicherheitskonferenz dann stattgefunden hat, wohin die Reise gehen könnte. Also alle Indikatoren wiesen darauf hin, dass Trump sich eventuell ab jetzt persönlich darum kümmern könnte, dass Wladimir Putin all die Ziele, die er hatte, als er vor bald 3 Jahren, also heute ist der 21. Februar, am 24. Februar haben wir 3 Jahre diesen vollständigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Also, und der hatte ja bestimmte Ziele. Gut, eins davon war, die Ukraine einfach sofort einzunehmen in 3 Tagen. Das wird er auch weiterhin nicht so bald erreichen. Aber so ein paar andere eben schon. Und Washington, was von der Trump-Regierung an Signalen gesendet wurde, also noch vor der Sicherheitskonferenz war, ja, und wir unterstützen Wladimir Putin jetzt auch dabei. Es gab dann die Münchner Sicherheitskonferenz. Da ist J.D. Vance, also der Vizepräsident der USA, aufgetreten, hat eine Rede gehalten, die, glaube ich, keiner so erwartet hat. Also man hat viel erwartet. Man hat auch erwartet, dass alles schwierig wird mit Donald Trump und mit dieser Regierung. Aber dass sich da einer hinstellt und sozusagen sagt so, nee, euer Feind ist nicht Russland, ist nicht Putin. Euer Feind kommt von innen. Es ist, dass ihr die Meinungsfreiheit einschränkt, dass ihr Plattformen einschränkt. Also so, ne? Und die Migration natürlich, die ist auch euer Feind. Und es ging dann immer fröhlich so weiter. Also es hieß dann, okay, die Europäer und die Ukraine sitzen nicht mit am Tisch, wenn die USA mit Putin über den Frieden verhandeln. Es sollte dann und gab auch erste Verhandlungen in Riad, in Saudi-Arabien.
Auch interessant, ne?
Ja, wobei das finde ich, man könnte als Pro-Argument einbringen, dass Saudi-Arabien irgendwie neutral ist. Mhm. So, also es hat. Ne, ist ein
vor allen Dingen Saudi-Arabien eine Diktatur, ne? Und Mohammed bin Salman, wir erinnern uns daran, dass der diesen kritischen Journalisten in der Türkei hat zerhacken lassen und eigentlich mal ja so ein Paria war, aber der kommt jetzt halt langsam auch wieder zurück auf die Bühne. Die ganzen Diktatoren kommen zurück auf die Bühne und die mit dem meisten Geld geben den Ton an.
Sind die spannendsten für Trump ja auch. Und das war aber auch schon in seiner ersten Amtszeit, dass er mit bin Salman wirklich Best Buddies geworden ist. Also ja, das setzt dich eigentlich jetzt
Schwächlinge
sofort.
Halt so machen, ne?
Ja, ich weiß nicht, sind das wirklich Schwächlinge oder erleben
Trump?
Wir
ich halte
gerade
Trump für Schwächling, ja. Ich halte Trump für wirklich einen Schwächling, einen feigen Schwächling.
Ja, ich halte ihn für einen Opportunisten und nicht Schwächling. Und
Opportunisten halte ich auch für Schwächlinge.
Ja, jedenfalls, also was man so hört aus Riad, ist tatsächlich das, was man auch befürchten musste. Putin setzt sich durch. Donald Trump hat auch seitdem, also auf seinem komischen Truth Social Netzwerk, hat er Sachen gepostet. Das Weiße Haus, der offizielle Account vom Weißen Haus, hat in Social Media Dinge gepostet, die alle in dieselbe Richtung gehen. Also da wurde Zelensky als Diktator bezeichnet, die Ukraine selbst schuld am Krieg und. Und man muss ja bei solchen Sachen, wenn man sich fragt, wie ist das jetzt zu verstehen, muss man sich ja immer die Reaktion von bestimmten Gruppen anschauen. Und ich sage es mal so, der Kreml hat sich gefreut. Also der Kreml hat zu all dem, was jetzt seit dem Wochenende, seit der Münchner Sicherheitskonferenz passiert ist, nur gesagt, ja, das ist genau das, was wir auch denken. Das ist zu 100% unsere Auffassung von der ganzen Situation. Und schön, dass die USA endlich auf unserer Seite sind und verstehen, was hier eigentlich wirklich passiert.
Inklusive der Erzählung darüber, dass die Ukraine diesen Krieg zu verantworten hätte.
Genau.
Das finde ich so krass.
Sprich, die Propaganda aus dem Kreml ist jetzt offizielle US-Politik. So, das muss man wirklich so sagen.
Und das große Problem ist ja, finde ich, niemand weiß, wie lange. Das kann sich übermorgen schon wieder ändern.
Jein, das glaube ich nicht. Das glaube ich.
Also ich meine nicht übermorgen im Sinne von Sonntag, sondern
nee, ich weiß, was du meinst, dass es so erratisch und so sein, ja, ne? Ja. Das glaube ich tatsächlich inzwischen nicht mehr. Also es gab jetzt mehrere Analysen. Eine war beim RND, die so ein bisschen herausgearbeitet hat, dass Trump schon immer Putins Mann in Washington war oder in den USA. Und eine weitere beim Economist, die herausgearbeitet hat, dass Donald Trump Zelensky einfach hasst und ihm einfach auch persönlich schaden will. So. Und insofern habe ich keine Hoffnung, überhaupt gar keine, dass sich dieses erratische Trump-Ding irgendwie wieder auf eine zugunsten der Ukraine ausgerichtete Außenpolitik der USA schlägt.
Ja, das, also zugunsten der Ukraine, das ist ja zugunsten der Europas. Liberalen Weltordnung. Ne?
Ja.
Das ist ja eigentlich…
Ja, oder einfach Europa. Ich meine, die liberale Weltordnung besteht auch in Asien und da passiert es vielleicht erstmal nicht so viel.
Naja.
In den Asia. Ich habe schon überlegt,
Taiwan,
ob ich Japanisch lernen sollte.
Ja. Taiwan, Südchinesisches Meer und so. Also das ist jetzt nicht, da ist jetzt nicht notwendigerweise Ruhe.
Das stimmt.
In der Ecke, ne?
Also auf jeden Fall, was man festhalten kann, es gibt ein Vor-München und es gibt ein Nach-München. Und es gibt, also sagen alle Menschen, die sich besser mit sowas auskennen als ich, es gibt eine neue Weltordnung.
Ja.
Russland und die USA stehen jetzt Seite an Seite und zwar gegen Europa.
Es gibt Mutmaßungen immerhin, dass das passiert, um Russland von China wegzuholen. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass die USA eine derart weitsichtige Außenpolitik machen, aber vielleicht ist das ja tatsächlich der eigentliche Grund.
Glaube ich nicht.
Was dann auch wieder Folgen für die Europäische Union hat, nämlich…
ich glaube nicht.
Wenn China nicht mehr mit Russland, also wenn Russland und die Amis zusammengehen und China draußen bleibt, dann wird natürlich, wenn die USA versuchen, China unter Druck zu setzen, vielleicht müssten wir dann wieder mit China irgendwie ein bisschen enger werden, weil die USA sind nicht mehr unsere Freunde.
Ja, das war ja auch irgendwie ganz schön, ne, so… Bei der Sicherheitskonferenz hat ja J.D. Vance diese Rede gehalten und hat quasi Europa bespuckt. Ja. Und dann kam der chinesische Außenminister und hat erstmal Lovebombing betrieben und hat erstmal gesagt, wie toll er Europa findet und hey.
Ja klar, die Chinesen haben eine Sache, glaube ich, begriffen, die die USA nicht begriffen zu haben scheinen. Und das ist die Weltordnung, von der Donald Trump behauptet, die USA hätten das ja alles bezahlt und alle hätten die USA ausgenutzt und so. Diese Weltordnung haben die USA etabliert, um geil Geschäfte machen zu können. Und die geilen Geschäfte, die wir gemacht haben und alle anderen gemacht haben, danke USA, dass wir die auch machen durften, aber letztendlich war das euer Ding. Ja. Und die Chinesen, die sehen wahrscheinlich auch, dass diese Weltordnung, die die Trump-Regierung gerade untergräbt, dass diese Weltordnung eigentlich eine gute Sache,
immerhin
fürs Geschäft,
eine lukrative Sache gewesen
ist. Und darum denke ich mal, und das habe ich auch irgendwo gelesen, in den vielen Artikeln, die ich gelesen habe, darum denke ich mal, dass die Chinesen im Moment von allen Großmächten der beste Garant für die alte Weltordnung oder für zumindest ein nicht komplettes Zusammenbrechen dieser Weltordnung sind. Also insbesondere Handelsbeziehungen und sowas. Da dreht Trump ja auch gerade auf und will reziproke Zölle von erheben. Also egal, was für ein Handelsabkommen es gibt. Also wir haben ja ein Handelsabkommen festgeschrieben, was für Zölle zwischen uns gelten. Das will der halt einfach auflösen und sagen, nee, wenn Europa 20% nimmt, nehmen wir auch 20%. Mir ist egal, was da steht. Ja. Und das, was ich so hart finde im Moment, ist diese, es ist gerade so eine Tabula rasa, wo man einfach nur, also im Moment, denke ich, kann man nur abwarten. Nicht lange, das ist das Problem.
Ja, wir müssen sofort handeln.
Ja.
Was noch ein Punkt, wo ich dir so ein bisschen widersprochen habe gerade, war, weil als ich gesagt habe, Putin hat alle seine Ziele erreicht oder könnte sie erreichen mit Donald Trump. Zumindest wird Donald Trump ihn darin unterstützen. Donald Trump hat ja auch so einen wirklich absurden Deal der Ukraine vorgeschlagen. Wir unterstützen euch weiter, aber dafür gebt ihr eure Bodenschätze her.
50% der Bodenschätze.
Und die Bodenschätze liegen ja in den von Russland eroberten Gebieten im Osten, also vor allem dort. Und dann finde ich, weiß man auch, welches Spiel hier gespielt wird. Also es geht natürlich auch um Ressourcen. Es ist ein Raubzug letztendlich. Es ist ein Raubzug.
Das habe ich ja 2022 schon gesagt, dass die Russen, das sind Diebe, die wollen die Ukraine plündern.
Genau, und an die Seite dieser Diebe haben sich jetzt noch ein anderer Diebesstaat gesellt.
Ja.
Und insofern glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es jetzt nur um China geht. So.
Hast du das Gefühl, verstanden zu haben, was die USA wollen? Ich habe nicht das Gefühl. Ich habe irgendwie nicht den Eindruck, zu verstehen, was genau da gerade passiert.
Also
abgesehen davon, Macht zu akkumulieren und auszuüben.
Ich glaube, ich habe diese Woche zwei Dinge gelernt und verstanden, die ich so vorher nicht so gesehen habe. Und das eine ist, das war im Podcast Sicherheitshalber, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber dass es eben einen Unterschied gibt zwischen diesen Opportunisten wie Trump und aber auch Putin, die an der Macht sind, und Ideologen wie diesen ganzen Project 2025 Leuten, die sozusagen den ideologischen Unterbau liefern, die Geschichte, das Narrativ, wenn du so willst, mit dem du dann die Leute einfängst und sagst so, hier, guck mal, das ist unsere große Geschichte, die wir erzählen. Und letztendlich geht es aber darum, Macht und auch letztendlich Geld zu akkumulieren. Also
Project 2025 ist ja im Wesentlichen die Exekutive zu übernehmen und dann die Exekutive mit absoluter Macht auszustatten.
Exakt.
So.
Aber untermauert oder argumentiert wird das Ganze gegenüber denen, die das ja erstmal wählen müssen, mit Ideologie.
Das ist Identitätspolitik ohne Ende.
So. Und letztendlich geht es aber wirklich nur um Reichtum und um politische Macht. Um was anderes geht's Donald Trump und Co. eigentlich nicht. Und die zu vergrößern und zu erhalten, schaffst du nur mit autokratischen Mitteln. Du musst natürlich deine politische Opposition abschaffen. Du musst aber auch wirtschaftliche Konkurrenz abschaffen. Du musst es irgendwie schaffen, dass dein Business das größte, stärkste und beste in diesem Land wird. Und ich glaube, dass Putin dafür ein wahnsinnig gutes Vorbild ist. Also ich glaube, der hat das ja seit 2010 in Russland super gut durchziehen können und gezeigt, wie man es macht. Und das ist das, was ich vermute, was hinter all dem steckt. Also dass die beiden sich da, das sind Partner im Geiste. Hm. Und ich bin mir ganz sicher, dass den USA so etwas jetzt blüht. Die werden alles daran setzen, den russischen Weg zu gehen. Und ich finde auch, man sollte nicht so naiv sein zu glauben, dass in 4 Jahren sich dann das Blatt schon wieder drehen wird. Donald Trump und diese Vasallen, die er da hat, die werden alles daran setzen, das Land komplett umzubauen und aus den USA so eine Art Russland zu machen, in dem sie die Superreichen sind und alles unter sich aufteilen können und vor allem auch alles daran setzen, dass sie Wahlen manipulieren können. Da bin ich mir ganz sicher, damit wäre das Schicksal der USA dann erstmal auf längere Zeit besiegelt. Und die Frage ist, ob die demokratischen Kräfte, die es im Land ja noch gibt, es schaffen, dem was entgegenzusetzen. Da kann man nur die Daumen drücken.
Na, die anderen Kräfte, die es gibt, das sind halt die Bewaffneten. Ne? Also
ja.
Das finde ich halt auch so eine Sache. Ja. Was passiert eigentlich, wenn die Leute die Schnauze voll haben mal davon? Weil früher oder später schlägt das ja auch durch auf, ich sag mal, diese Flyover-States oder wie man sie nennt. Also irgendwann wird auch der letzte Mager-Anhänger merken, die Eier werden ja trotzdem teurer.
Was ja aber mehr an der Vogelgrippe liegt als an allem anderen. Aber
ja, ist
gut.
Ja egal, aber die Eierpreise waren ja so ein Argument im Wahlkampf. Es gibt übrigens, habe ich gefunden, sehr, sehr schön ein Ding zum Überblick behalten. Mhm. Das ist ein bisschen, weil du 2025 sagtest, es ist ein bisschen technisch, dieser Überblick. Mhm. Es ist der Project 2025 Tracker. Mhm. Da haben sich 2 Leute hingesetzt, haben ein bisschen was Code geschrieben, Daten geschrieben und so weiter. Und bei dem Ding kannst du dir halt wirklich angucken, und zwar en Detail, in welchen Bereichen dieses Papier des Think Tanks, das war die Heritage Foundation, die sich das ausgedacht hat, in welchen Bereichen dieses Papier in der US-Exekutive umgesetzt wird, beziehungsweise auf welchem Stand es ist. So ist zum Beispiel USAID zu 100% umgesetzt, was in diesem Papier stand.
Mhm.
Ja, Außenministerium zu 89% umgesetzt, was in diesem Papier stand.
Ja.
Weißes Haus zu 88%, ist sicher Zufall, diese Zahl, umgesetzt, was in diesem Papier stand. Justizministerium 56%.
Ach guck, als ich geguckt habe beim Weißen Haus, waren es noch 79%. Die sind echt schnell. Und das war gestern.
Ja, klar. Die sind sehr schnell. Ja,
das ist Wahnsinn, schon 35%.
295 Geschichten insgesamt werten sie aus. 84 davon sind fertig und 41 sind noch unterwegs.
Und 35% sind geschafft.
Ja, und die anderen, da haben sie noch nicht mit angefangen, aber das sind so Sachen wie Small Business Administration, Federal Reserve. Bin gespannt, wann sie da rangehen.
Und was so krass ist, also warum ich auch keine Hoffnung habe, Ezra Klein, den hast du, glaube ich, vor 2 Wochen noch relativ positiv hier erwähnt, also dass er sozusagen mutmachend ist. Ich glaube, der hat auch inzwischen alles aufgegeben.
Okay.
Der hat das in seinem Podcast ganz gut dargestellt, wie der Congress, also das demokratisch gewählte Parlament in den USA, was ja dazu gedacht ist, so, ne, Checks and Balances ist ja die Idee, also Gewaltenteilung und zu kontrollieren, was macht da die Regierung, dass die einfach komplett zu NPCs geworden sind, also Non-Playable Character in Videospielen, also Leute, die einfach nur rumstehen und nichts machen und zuschauen und niemand dort scheint auch nur den kleinsten Finger rühren zu wollen, um diesen Ausverkauf der Demokratie irgendwie zu stoppen.
Sein Arm reicht weit und seine Rache ist fürchterlich.
Ja, so.
Ja, was willst du denn, ich meine, leg dich mal mit Trump an, ja? Dann schickt Musk seine Trollarmee von 200 Millionen Leuten weltweit los und dann kannst du deine nächste Wahl vergessen, egal wie gut du bist.
Ja. Und das Zweite übrigens, was ich diese Woche gelernt habe, was wir alle diese Woche gelernt haben, ist, dass wir uns jetzt um unseren Scheiß alleine kümmern müssen.
Richtig.
Also ich glaube, das ist wirklich, und deswegen fand ich es sehr gut, dass sich alle auch direkt am Montag in Paris getroffen haben, um darüber zu reden, wie es jetzt weitergeht. Unsere Sicherheit ist bedroht und
schön gesagt.
Alle sagen, wir schaffen die, zum Beispiel, wenn es darum geht, Ukraine-Sicherheitsgarantien, ne? Also die Ukraine sagt ja, Verhandlungen, okay, Waffenstillstand, okay, aber wir brauchen Sicherheitsgarantien. Und alle sagen, Europa wird die nicht leisten können. Da brauchen wir die USA für. So.
Du hörst mich atmen.
Ja.
Ich glaube, dass diese Idee mit den Sicherheitsgarantien, Europa kann das nicht ohne. Ich glaube, das ist erlernte Hilflosigkeit.
Nee, das ist die Einschätzung von Militärexperten, die sagen, wir sind da nicht.
Wir sind da nicht. Ja,
wir können da hin, aber.
Genau, und das glaube ich. Ich glaube, dass wir da recht schnell hin können. Der Marc Schieritz hat zum Beispiel in der Zeit diese Woche ein schönes Stück geschrieben. Ich zitiere mal. Das schlechte Gewissen des ewigen Schuldners. Wir brauchen es uns nicht einreden lassen. Europa darf selbstbewusst sein. Amerika, wir schulden dir nichts.
Ja, ja, klar.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns im Moment selbst kleiner denken, als wir wirklich sind. Also wir sind, ne, wir sind 400 Millionen Leute. Wir sind vielleicht nicht so Startup-freundlich. Hier ist vielleicht nicht so viel Venture Capital unterwegs oder sowas, wie in den Staaten. Aber wir haben eine ordentliche industrielle Basis. Wir haben obendrauf jede Menge innovative Unternehmen. Das Einzige, was halt neu besprochen werden muss, und zwar morgen, ist Wirtschaftspolitik, Fiskalpolitik europaweit.
Ja.
Das muss komplett neu eingenordet werden, das muss, dann muss ein neuer Fokus gesetzt werden. Darum sage ich auch, dass wahrscheinlich das mit dem Klimaschutz, das wird erstmal über die Klinge springen, aber früher oder später werden wir feststellen, dass es beides parallel
win-win.
Läuft.
Ja.
Genau, ein Win-Win wird. Also wir müssen es halt neu ausrichten, damit sowas mit der Solarindustrie nicht nochmal passiert.
Mhm. Ja?
Dass wir nicht auf Intel-Investitionen in eine Chipfabrik angewiesen sind, sondern das irgendwie aus eigener Kraft wuppen können. Und das können wir ja aus eigener Kraft. Europa ist ja nicht pleite. Ja,
nee.
Ganz weit davon entfernt sind. Wir sind nicht so pleite wie die USA.
Ich wollte gerade sagen, wir haben viel weniger Schulden als die. Ja,
ja, und vor allen Dingen die Schulden der USA, die liegen ja alle in China. Das ist ja auch nochmal ein interessantes Ding werden könnte, wenn der Chines sagt, so jetzt reicht's oder so. Aber keine Ahnung, ob der das macht. Und Fiskalpolitik sowieso. Wir brauchen einen europäisch einheitlichen, irgendeinen Fonds, irgendwas, mit dem wir unsere Armeen aufrüsten. Und zwar sowohl die echten Armeen als auch die Cyberforces, die hier also wirklich wirksame Abwehr von Desinformation, von Propaganda, von Hacks, von Sabotageakten und so weiter. Das können wir machen. Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir das können, wenn wir uns denn mal entscheiden, das zu tun, also
ja.
Uns von den USA zu de-risken. Und wir sind auch, glaube ich, ökonomisch nicht so klein, dass wir uns nicht sogar ökonomisch von den USA einen guten Teil entkoppeln könnten.
Mm.
Ja, dann blühen hier halt keine Veilchen mehr, sondern Sonnenblumen. Aber ist ja auch in Ordnung, mal eine schöne Metapher mit Blumen gebracht zu haben.
Ja, deswegen, ich hoffe auch, dass wir es schaffen. Also jetzt ist ja leider in Deutschland Wahlkampf. Und ich habe mich auch, ich habe mir echt so wirklich in die Faust beißen müssen, wütend, diese Woche, als die SZ geschrieben hat, im Wahlkampf ist das Thema Friedenstruppen heikel. wo ich so dachte, ey, was soll das? Ich will Parteien, die auch im Wahlkampf klar sagen, was sie richtig finden und was falsch. Ich will eine klare Kante, eine ehrliche Haltung, weißt du, dieses Getue. Und Scholz, Olaf Scholz, unser Kanzler, noch Kanzler, der auch gleich sagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen und bremst und tut.
Der bremst nicht, der ist besonnen.
Das haben wir jetzt 3 Jahre gehabt, dass unser Bundeskanzler nach Russland signalisiert, macht euch keine Sorgen, wir wehren uns schon nicht. Ja? Und ich habe die Schnauze voll. Und dass er das selbst nach so einer Geschichte, wie ich sagte es vorhin, es gibt ein Vor-München und es gibt ein Nach-München. Und dass er nach München immer noch so redet, ist der beste Beweis dafür, dass der weg muss. Und ich hoffe sehr, dass wir am 24. Februar erleben werden, wie sich die demokratischen Parteien in diesem Bundestag zusammenraufen und sagen, so, jetzt mal, egal welche Koalition sich bilden, wir machen jetzt einen Sicherheitspakt miteinander.
Unter Merz? Das kannst du doch vergessen.
Egal unter wem, miteinander.
Ja, aber
als Parteien.
Das kannst du ich glaube nicht. Wenn ich mir die Union angucke, das ist mein größtes Problem, ist dieser Tage die Union, gar nicht mal so sehr die SPD. Die Union hat, guck einfach 20 Jahre zurück, hat sich die Union irgendwie mal durch außen- und sicherheitspolitischen Weitblick irgendwie hervorgetan. Also ist ja jetzt nicht so, dass
Einzelpersonen der Union schon.
Ja, Einzelpersonen, aber diese Einzelpersonen werden hinterher nicht das Spitzenpersonal bilden. Wir werden den Kanzler Merz kriegen, wir werden den Spahn da wieder sehen, wir werden den Linnemann wahrscheinlich da sehen. Solche Leute wie Amthor, Klöckner, hier diese eine aus Hessen, die immer so einen Stuss labert. Wie heißt die nochmal? Schröder.
Schröder, ja.
Solche Leute werden wir da sehen. Und das sind Menschen, das ist CDU pur, wie es so schön heißt. Hm. Wie Matthias von Hellfeld, mein Historikerfreund, immer sagt, die Rechten, die haben keine Ideologie. Die gehen einfach immer nur dahin, wo es schnell die meiste Kohle zu holen gibt.
Ja.
So, das ist CDU. Hatten wir ja auch schon oft genug hier, dass ich gesagt habe, die CDU ist eigentlich keine politische Partei, sondern der politische Arm der deutschen Industrie. So, und mit solchen Leuten, das ist meine große Sorge ist wirklich, dass deren Engstirnigkeit, deren Kleinkariertheit letztlich verhindern könnte, dass wir hier eine vernünftige Sicherheitspolitik fahren, und zwar europaweit.
Ich bin gespannt, weil Sie sagen es was anderes. Also Sie haben im Wahlkampf jetzt anderes versprochen, haben ja auch Scholz und seine SPD dafür kritisiert, die Ukraine nicht genug unterstützt zu haben. Und der Druck von außen wird groß.
Ja, egal. Der war auch schon vor 4 Wochen groß, und da haben sie einen Ausländer-Raus-Wahlkampf gemacht.
Das stimmt.
Die sind derart blank, dass sie sich nicht anders zu helfen wissen, als so ein vollkommen idiotisches Thema in solchen Zeiten nach vorne zu stellen. Und die anderen haben sich natürlich nicht mit Ruhm bekleckert, weil sie da alle mitgegangen sind.
Ja.
Selbst die Grünen. Und wenn es darum geht, wirklich, wenn es um außenpolitischen, um sicherheitspolitischen Weitblick geht, da wünsche ich mir die Grünen mit 35% und die anderen als Juniorpartner, damit sichergestellt ist, dass so jemand wie Robert Habeck Kanzler wird und vielleicht noch ein paar andere was zu sagen kriegen. Und diese Feindbildaufbauerei, die sowohl politisch als auch publizistisch von rechts in den letzten 3 Jahren gefahren worden ist, die wird uns sicherheitspolitisch auf die Füße fallen.
Voll. Also,
weil die Grünen nicht stark genug werden. Und wirklich, kannst du dich daran erinnern, dass Friedrich Merz irgendwann mal mit sowas wie außenpolitischem Weitblick aufgefallen wäre? Irgendjemand in der Union?
Naja, also ja, Kiesewetter und...
Ja, Kiesewetter, Röttgen.
Ja, Röttgen, genau.
Was hat Röttgen denn noch zu sagen, außer auf Blue Sky?
Ja, das ist so ein bisschen deprimierend.
Ich bin da eher pessimistisch.
Du hast ja recht.
Trotzdem.
Aber schlimmer
glaube
als
ich,
die
dass
SPD
wir das können.
Kann's nicht werden. So,
und wenn die deutsche Politik mal weiter so verzagt ist, dann werden sie hoffentlich, und da ist dann der Druck von außen,
das meine ich.
Da bin ich dann wieder bei dir, von den Polen, von den Franzosen, von den Holländern und von den Balten gezwungen.
Ja, die Dänen sind gleich vorangegangen diese Woche, haben ihr Verteidigungsbudget auf 3,5% des BIP hochgesetzt und wollen bei 5 landen in ein paar Jahren. Also haben gleich sofort reagiert. Also
gut, die haben ein kleines BIP, da kann man machen. Bei uns wäre das.
Ja.
Ich hatte doch neulich ausgerechnet, 3,5% des BIP wären irgendwie sowas wie ein Fünftel des Bundeshaushalts oder so, das wir ausgeben müssen. Kann sogar sein, dass es ein Viertel war. Ich kriege die Zahlen nicht mehr genau. Es war jedenfalls so viel, dass ich dachte, huch, ja, nee, das kriegst du mit Sozialabbau nicht gewuppt.
Ja.
Und jetzt reden wir eine Dreiviertelstunde über dieses Kackthema, dabei ist noch nichts passiert. Das macht mich am irrsten daran. Alle warten ab. Ja, Sonntag wird jetzt erstmal gewählt. Solange können wir überhaupt nichts machen.
Aber wir können was machen.
Macron ist ja eine lame duck.
Wir können wählen und wir können so wählen, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich habe auch überlegt, du hast jetzt eine Wahlempfehlung für die Linke ausgesprochen.
Nein, habe ich nicht.
Auf eine Art für die Leute, die die anderen scheiße finden.
Ich habe eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Ich habe eine Wählenempfehlung ausgesprochen und die Linke stand zufälligerweise im Weg. Das ist, mir ist das wichtig. Die Linke ist nicht meine Partei und darum werde ich für diese Partei auch keine Wahlempfehlung
haben. Ja, und der Jan van Aken hat ja auch schon wieder ein neues Argument dafür geliefert. Der hat ja sich jetzt tatsächlich auch außenpolitisch geäußert zum Thema Ukraine und hat vorgeschlagen, dass das Ganze durch eine UN-Blauhelm-Truppe in der Ukraine gesichert werden sollte. Wo ich auch gedacht habe, da das ja mein Vorschlag. Wie werden denn UN-Blauhelm-Truppen eigentlich entsendet und wer muss damit darüber entscheiden? Ja. Ach ja, Russland. Na, das ist jetzt aber blöd.
Sind die, das sind außenpolitisch sind das Wirrköpfe.
Das sind Hohlzähne. Also wirklich
absolut.
Unglaublich.
Und darum glaube ich, dass man die genau da auch packen und in die Ecke stellen kann.
Muss man. Da muss man sie echt
und die werden dann machen sie irgendwie ihre drei kleinen Anfragen mit ihrer komischen Friedenspolitik. Aber sie machen halt auch 5 kleine Anfragen zum Thema Mieten und Renten.
Eben. Und ich bin voll bei dir, die müssen in den Bundestag. Das ist für mich, also finde ich es ich finde einen Bundestag ohne die Linke wirklich schwer vorstellbar und schrecklich. Und der Zielkonflikt ist dann, ich finde auch, die Grünen müssen an die Regierung.
So, und zumindest wenn es um solche Sachen wie Weitblick geht, ja.
Zukunft.
Na, man kann es ja auch so machen, man kann es ja durchaus so machen wie die Union. Also man kann ja auch hingehen und sagen, wir machen gar nichts und lassen es einfach alles so laufen und ab und zu greifen wir mal ein bisschen steuernd ein. Das ist ja so im Grunde, was die machen. Ne? Also was sie als Politikwende, als Wirtschaftswende bezeichnen, das ist ja überhaupt, also wenn die von einer neuen Wirtschaftspolitik sprechen, meinen die ja nicht, dass sie aktiv Wirtschaftspolitik betreiben wollen, sondern im Grunde die Wirtschaft Politik betreiben lassen wollen.
Genau, es ist ein Ausverkauf. Also allein dieses
Wir
privatisieren Infrastruktur. Na super.
Aber das sind so Details, wo man sich auch nochmal gesondert drüber aufregt. Und mir geht es halt gerade wirklich um sicherheitspolitische Fragen. Hm. Und die Union.
Am Ende ist Infrastruktur zu verhökern eine sicherheitspolitische Frage.
Ja, was wir auch in Zeiten von Schwarz-Rot, glaube ich, gesehen haben, als hier viel an Gazprom gegangen ist. Ne?
Genau. Ja.
Interessant noch, es gab in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview mit Gustav Gressel, österreichischer Politikwissenschaftler und Hauptlehroffizier an der Landesverteidigungsakademie Wien. An solche Sachen müssen wir uns jetzt wieder gewöhnen. Wir werden jetzt viel öfter militärische Dinge, glaube ich, auch im Mund führen, auch so im Alltag und in Diskussionen. Und Gressel sagt auf eine Frage, ja, wie ist es denn hier mit Russland in 8 Jahren in der Lage, die NATO zu überfallen? Und er sagt, ich fürchte, wir müssen diese Zeiträume nach unten korrigieren, weil sich die Voraussetzungen für Russland gerade ändern.
Genau.
Das heißt, wir müssten noch schneller aufrüsten.
Voll.
Oder uns noch schneller unterwerfen, je nachdem.
Übrigens habe ich mich an Gressel schon lange gewöhnt, weil ich ja ständig ZDF heute live gucke, wo es um die Ukraine geht. Da ist er auch Stammgast. Aber ja, und was ich wirklich hoffe, ist, dass wir schnell sind. Dass wir auf irgendeine Art und Weise schnell sein können.
Wir werden sehen. Vielleicht.
Und wenn es heißt, zu sagen, so, wir liefern jetzt keine Waffen mehr nach, weiß ich nicht, Saudi-Arabien und sonst wohin, das wird jetzt alles gestoppt, das geht jetzt alles in die Ukraine. Oder.
Vielleicht wächst Merz ja auch nochmal über sich hinaus. Kann ja durchaus sein. Ich habe da nur wenig Hoffnung. Weil. Ja, wie ich sagte, die CDU dazu neigt, lieber nichts zu tun und Dinge auszusitzen. Jetzt haben wir so lange geredet, was schon. Ich mach mal die Ausländer noch schnell.
Ja, die Ausländer.
Die Allianz Trade, das ist ein Kreditversicherer, angeblich der weltweit führende, sagt Allianz Trade selber, darum weiß ich nicht, ob es stimmt. Die haben mal so ein bisschen vor sich hingerechnet und haben geguckt, was passiert denn eigentlich durch diese temporären Grenzkontrollen, die wir jetzt eingerichtet haben, um uns gegen Ausländerkriminalität zu wehren. Über die reden wir gleich auch nochmal. Die haben geguckt, was bedeutet das denn eigentlich für den Außenhandel oder überhaupt den Handel für und in und durch Deutschland, weil man darf ja nie vergessen, also wir machen uns ja immer so klein, ne? Also Deutschland neigt dazu, sich klein zu machen, ist auch im Ansatz berechtigt, finde ich, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir da erstmal 50 Jahre vielleicht ein bisschen leise getreten sind und so, es tut uns ganz gut. Nichtsdestotrotz liegen wir mitten in Europa und irgendjemand, der irgendwas in Europa von A nach B transportieren will, kommt an Deutschland so gut wie nicht vorbei. Das heißt, LKWs wollen rein und wollen raus und das wird verzögert. Und Allianz sagt jetzt, das ist kann, ne, das ist eine Prognose, das kann die Transport- und Importkosten um bis zu 1,7% erhöhen. Das kann außerdem die Importe nach Deutschland um bis zu 8% zurückgehen lassen, was 1,1 Milliarden Euro wären. Ne? Solche Verzögerungen, ich zitiere, könnten den Status Deutschlands als wichtiger Transitknotenpunkt für den europäischen Handel gefährden und ihn für Unternehmen, die auf eine effiziente Logistik angewiesen sind, weniger attraktiv machen. Das ist das eine. Jetzt die Ausländerkriminalität, auch nochmal ganz schön. Das IFO-Institut hat sich die polizeiliche Kriminalstatistik angeguckt. Ja, die hat ihre eigenen Probleme, hat sich die polizeiliche Kriminalstatistik angeguckt, zwar nach Landkreisen für die Jahre 2018 bis 2023 und gibt bekannt. Wir finden keinen Zusammenhang zwischen einem steigenden Ausländeranteil in einem Kreis und der lokalen Kriminalitätsrate. Gleiches gilt im Speziellen für Schutzsuchende. Die Ergebnisse decken sich mit Befunden der internationalen Forschung, wonach Migration und Flucht keinen systematischen Einfluss auf die Kriminalität im Aufnahmeland haben. Außerdem, die Ergebnisse zeigen, dass die höhere Kriminalitätsrate von Ausländern überwiegend durch ortsspezifische Faktoren erklärt wird, etwa ihre Konzentration in Ballungsräumen mit hoher Kriminalitätsdichte. Und was ich besonders interessant finde, ist, die Demografie spielt keine Rolle. Oder eine geringe Rolle, schreiben sie. Also ob sie jetzt jünger sind oder männlicher sind, geringere Rolle. Also nochmal, die Ergebnisse decken sich mit den Befunden der internationalen Forschung. Fluchtmigration hat keinen systematischen Einfluss auf die Kriminalität im Aufnahmeland. Und da kommen wir zu einer meiner Lieblingsecken, Medienkritik. Was wir da an Kriminalität sehen. Was weiß ich, hier Magdeburg oder so. Das ist im Einzelfall immer katastrophal. Ob das jetzt viele Menschen trifft, nur einen Menschen trifft, ob es Verletzte gibt, ob es Tote gibt, ist immer katastrophal. Was es aber nicht ist, ist ein systematisches oder ein systemisches Phänomen, sondern wir sehen tatsächlich Einzelfälle, punktuelle Vorfälle. Wie gesagt, das macht den einzelnen Vorfall nicht weniger schlimm. Straft aber all diejenigen Leute lügen, die ein Bild von Deutschland zeichnen wollen, in dem Migranten prinzipiell als gefährlich angesehen werden und wir darum diese Grenzkontrollen machen müssen, weil nur wenn wir diese Leute nicht reinlassen, dann passiert nichts. Weil wir uns ja gerne einbilden beziehungsweise dem Wahlvolk verkaufen, dass wir vorher wissen können, wer hinterher kriminell wird. Und dieses Problem, das führe ich mal wieder wie immer darauf zurück, dass jeder regional bedeutsame Einzelfall, ja, wenn in Berlin-Tempelhof jemand erschossen wird, interessiert mich das durchaus. Der bedeutet aber für jemanden, der in Saarbrücken lebt, überhaupt gar nichts. Aber trotzdem wird dieser regionale Einzelfall berichtet, als wäre ein Thema von nationaler Bedeutung. Und das kommt, glaube ich, daher, dass die Medien keinen Umgang damit gefunden haben, dass jede Nachricht immer überall von allen gelesen werden kann. Und gleichzeitig noch an den Algorithmen von deren Webseiten, weil wenn es häufig geklickt wird, wandert es nach oben und sieht aus wie die wichtigste Meldung.
Ja.
Das heißt, wer gehässig ist oder wer einfältig ist, bekommt durch den nicht zeitgemäßen Umgang des Journalismus mit seinen Publikationskanälen, bekommt da fast automatisch den Eindruck, wir hätten hier in Deutschland ein besonderes Problem mit kriminellen Migranten.
Genau.
Haben wir aber nicht.
Ja, und dann dreht sich das Ganze noch im Kreis. Das finde ich, also das ist das eine, die Medien machen das Problem überhaupt erst groß, also so groß. Es gibt ein Problem, wie du sagtest, ne, mancherorts. Und vor allem, es gab jetzt auch diese Woche wieder irgendwie einen Typen, der Leute abgestochen hat, was natürlich nicht berichtet wird, weil es war halt ein weißer Deutscher und es gibt keine Migrationsgeschichte zu berichten. So, oder?
Das wird schon berichtet.
Ja.
Aber es wandert nicht auf Platz 1 auf der Spiegel-Webseite, weil auf
so,
Platz 1
genau.
auf der Spiegel-Webseite steht, was auf Platz 17 oft geklickt wurde.
Eben. Und dann gehen die Medien hin und sagen, naja, aber wir müssen jetzt die ersten 25 Minuten oder so des TV-Duells zwischen den beiden Kanzlerkandidaten von CDU und SPD, müssen wir über Migration sprechen, weil das ist ja das wichtigste Thema für die Leute.
Ja.
Aber es wäre nicht das wichtigste Thema für die Leute, wenn die Medien es nicht die ganze Zeit zum wichtigsten Thema bei sich machen würden. Also die Katze beißt sich da ja in den Schwanz.
Ja, und das ist, denke ich, aber viel weniger ein Problem im journalistischen Selbstverständnis, sondern ein technologisches Problem.
Mhm.
Das schaukelt sich auf.
Ja, ja, klar.
Der Algorithmus hinter diesen Nachrichtenwebseiten pusht ein Thema, Und das, dieses steht dann ganz oben, dann guckt Friedrich Merz spiegel.de und sieht, oh, Migrantenproblem. Und dann denkt er sich, das Ding nehme ich jetzt mal als Talking Point und schieße einen Testballon, also schicke einen Testballon los und gucke mal, wie die Welt reagiert. Und dann hast du auf Platz 1 stehen, da hat jemand einen abgestochen und auf Platz 2 steht, Friedrich Merz fordert Grenzkontrollen. Mhm. Und dann fängt das Ding an, sich aufzuschaukeln. Ohne dass jemand glaubt, ich bin da sehr wohlwollend immer noch mit den Kolleginnen
und Kollegen. Ja, du bist.
Das schaukelt sich auf, ohne dass da jemand aktiv eingreift. Also nicht wie bei X oder Twitter. Und du hast natürlich noch dieses Phänomen des Herdentriebs im Journalismus. Das heißt, man berichtet darüber, was die anderen berichten. Und es fehlt halt einfach die Kraft zu sagen, nein, reicht. Ja, so wie wir das hier machen und sagen, hey, wir sagen jetzt, warum wir nicht über Migration reden wollen. Und gut ist.
So, also ich möchte jetzt noch ein bisschen über Migration reden. Und zwar habe ich einen wunderschönen Artikel im Guardian gelesen. Der Guardian hat eine Geschichte erzählt über Spanien. Spanien wurde letztes Jahr, im Jahr 2024, vom Economist als die weltbeste Wirtschaft ausgezeichnet. The World Best Economy.
Ich ziehe um. Ist auch das Wetter besser?
Ja. Spanien, los geht's. Also Spanien geht's richtig gut. Die haben ein Wirtschaftswachstum von über 3%. Die sind prosper. Die Leute sitzen in den Cafés, in den Restaurants. Du kriegst keinen Tisch mehr, wenn du nicht reservierst. Ist alles super. Und das ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Spanien mal eins der ärmsten Länder in der EU war. Die Frage, warum ist in Spanien so anders, weil ich meine, da gab es auch eine Pandemie und die gehören zur EU, wie alle anderen Länder auch. Müsste es nicht auch Probleme geben nach dem Ukraine-Krieg und so weiter?
Regieren da nicht die Sozialisten?
Also ja, da regieren die Sozialisten. Und,
nennen wir sie Sozialdemokraten.
Ja, in anderen Ländern heißen die halt Sozialisten und bei uns, wir machen das nicht mehr, weil...
Genau, weil alles ganz schlimm.
Keine Ahnung.
Wegen der Mauer.
Das stimmt, du hast recht. Naja, und jedenfalls, wenn man den Premierminister fragt, was habt ihr gemacht, wie habt ihr das gemacht, dann hat er, und das hat er im Parlament so gesagt, geantwortet, naja, also Spanien musste sich entscheiden, ob es eine offene Gesellschaft sein möchte, die prosperiert, oder ob es ein abgeriegeltes, armes Land sein möchte. So.
Ja.
So einfach ist das, sagt er.
Ja, tatsächlich.
Und stellt sich raus, für Spanien ist das Thema Migration nicht nur eine Frage von Menschlichkeit, ja, also darunter kann man es ja auch immer diskutieren, sondern von Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum. Weil Spanien tatsächlich eins der Länder ist in der EU, die die niedrigste Geburtenrate haben. Wir haben sogar eine höhere Geburtenrate. Also die haben noch ein krasseres demografisches Problem als wir. Und die haben das halt erkannt. Und die haben halt gesagt, gut, da müssen wir jetzt was tun und haben aktiv die Immigration, also Migration in ihr Land, gefördert. Ja. Mhm. Die haben in den vergangenen Jahren Hunderttausende neue Jobs schaffen können, die zu einem Großteil von Migranten besetzt sind. Mhm. Die Leute kommen aus Lateinamerika, aus Europa, aber auch aus Afrika und spanische Landesbank hat analysiert, dass dieses Wirtschaftswachstum von 3%, was Spanien hatte in den letzten Jahren, dass die Migration über 20% davon ausgemacht hat.
Also ja.
Migration ist wichtig für das Wirtschaftswachstum.
Ja, und außerdem, das ist eine Arbeit von letztem Jahr vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, die haben sich angeguckt, wie sich populistische Regierungen auf das Wirtschaftswachstum im Inland auswirken und haben gesehen, dass in jedem populistisch regierten Land die Populisten für einen Rückgang des Wachstums um 10% verantwortlich sind.
Ja.
Das heißt, Sanchez hat sich eventuell, ich weiß nicht, ob das, also das ist tatsächlich erschienen, bevor Sanchez nochmal Ministerpräsident geworden ist, vielleicht hat er das gelesen und hat sich gedacht, okay, wir haben die Wahl, entweder wir machen Populismus, also geschlossene Gesellschaft, oder wir machen das Gegenteil, eine offene Gesellschaft und dann haben alle ein bisschen mehr Geld.
Ja, ja. Exakt. Mhm. Und der Witz ist an der ganzen Sache, der Guardian schreibt auch ganz schön von Deutschland, also das ist eigentlich ein Artikel über Spanien, aber sie müssen einen Seitenhieb zu Deutschland einfach sagen, ja, in Deutschland, Deutschland bereitet sich auf die Wahlen am 23. Februar vor und der Wahlkampf hat eine Rhetorik gegen Migration, was wiederum den Erfordernissen der Wirtschaft zuwiderläuft. Also sagen die im Guardian ganz klar. Und wenn du das zusammennimmst, dann steht da, erstens machen wir uns die Wirtschaft also selbst kaputt mit diesem ganzen Antimigrationsdiskurs, auch indem wir die Grenzen zumachen und alles. Mhm. Und das ist dann ganz praktisch, also weil wir der AfD dann gleich zwei Gründe liefern, sie zu wählen.
Stimmt.
Die Wirtschaft stagniert. Ja, also allen geht es objektiv betrachtet wirtschaftlich irgendwie schlechter als zum Beispiel Spaniern. Das musst du den Deutschen mal, also ne, das ist ja auch, viele haben ja...
Ja, aber die brauchen dahin ja nicht so viel, die liegen ja den ganzen Tag im Schatten und machen Siesta.
Und die ganze Zeit geht es nur um Migration. Und der Migrationsdiskurs ist so, dass es, ne, Studien zeigen das ja, die Leute wählen das Original. Also auch das.
Was ich ja noch viel bemerkenswerter finde, ist, das ist ja jetzt irgendwie kein Geheimwissen. Das ist kein Geschwurbel. Also wie in Kiel ist jetzt eine
wissenschaftlich
durchaus seriöse.
Ja.
Genau. Und man könnte ja vielleicht, also man kann das ja auch dann vielleicht, wenn so eine Arbeit veröffentlicht wird, kann man ja vielleicht auch wissenschaftlich mal kritisieren. Passiert aber alles nicht. Was ich nicht verstehe ist, warum setzen die deutschen Unternehmen nicht die Politik unter Druck?
Das verstehe ich auch nicht.
Das raff ich nicht.
Sie versuchen
also,
es ja.
Die deutsche Industrie redet den ganzen Tag lang den Untergang des Abendlandes herbei. Deindustrialisierung, alles ganz schrecklich. Aber auf der anderen Seite mal zu sagen, ja Leute, was machen wir denn jetzt mit dem Fachkräftemangel? Was machen wir mit dem Arbeitskräftemangel? Ist ja nicht so, dass nur Fachkräfte fehlen. Es fehlt ja auch jeder, der Schraube, Schraub und Schere, Schnipp macht.
Ja.
Da passiert irgendwie, ich sehe das nicht. Ob die das hintenrum machen oder ob es ihnen egal ist, weil sie ihr Geld mittlerweile weltweit verdienen, ist das erstaunt mich doch sehr.
Ja, voll. Insofern, das ist auch nochmal, man kann den Migrationsdiskurs nämlich komplett anders aufführen. So.
Das erzähle ich ja schon Jahrzehnten, dass man das, dass wir heute keine Probleme hätten, wenn wir die Energie die letzten 10 Jahre in Qualifizierung, Integration gesteckt hätten und nicht in Diskussion darüber, wie wir möglichst die Leute nicht mehr reinlassen.
Und insofern, das ist jetzt schon das zweite Argument gewesen, warum, nee, das dritte sogar, Mensch, warum Friedrich Merz eine scheiß Idee ist als Kanzler. Aber was natürlich mir nur noch dazu sagen, das war auch in diesem Artikel drin, in Spanien ist natürlich nicht alles toll. Die haben jetzt auch ein bisschen Sorgen um ihre Wohnungspolitik, weil natürlich das, die sogenannte Housing Crisis, wie es ja überall in Europa immer wieder gibt, das spüren vor allem die unteren Einkommen. Und das sind natürlich genau die, wo jetzt die Migranten auch drin sind. Und da konkurriert es dann halt viel stärker, als wenn du, naja, relativ reich bist und jeden Preis für eine Wohnung oder ein Haus zahlen kannst. Mhm. Also da müssen die sich jetzt auch drum kümmern. Aber das machen sie halt auch. Das haben sie halt auch auf dem Schirm. Also das sind ja auch immer so, ne, man kann ja was tun. So. Und dafür wiederum ist die Linke gut, weil die haben gute Ideen zu sagen, okay, wie können wir das denn jetzt machen, dass jeder bezahlbaren Wohnraum hat.
Ja, möglicherweise.
Plakatieren sie hier überall, wie sie es machen wollen.
Ja, aber ob die gute Ideen haben, ich bin nicht sicher, aber was sie haben, ist eine Zielvorstellung.
Ja,
und
genau.
Das ist schon mal was.
Ja, genau. Ja? Dann kann man
und eine bessere Zielvorstellung als wir werden 400.000 Wohnungen bauen, was immer gelogen ist, weil hat halt noch nie jemand. Aber die haben eine Zielvorstellung. Ich sage ja, 15 Euro Mindestlohn mindestens. Ja, man kann ja über den Weg dahin diskutieren. Und die Wege, die Linke gehen will, die finde ich halt fragwürdig nach wie vor. Aber ja, okay. Ich habe hier Generation Z. Ja, Generation Z sind die so ungefähr 1995 bis 2010 geborenen.
Mhm.
Und wir wissen ja alle, die sind stinkfaul. Ja. Die wollen alle nur halbtags arbeiten. Deren Work-Life-Balance ist ihnen wichtiger als alles andere. Nein. Die Bundesagentur für Arbeit hat sich die Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes angeguckt und ihre eigenen Daten zum Mikrozensus und geben mal wieder bekannt. So viele junge Menschen wie noch nie sind erwerbstätig. Die Erwerbsquote der 20- bis 24-Jährigen ist seit 2015 um über 6 Prozentpunkte gestiegen. Ein derart großer Anteil junger Menschen hat zuletzt Mitte der 1990er Jahre gearbeitet. Aber auch, das finde ich den interessanten Punkt, das ist eine andere Arbeit von Jahr vorher, also 2023. Da haben sie nämlich gesehen, dass sich das Engagement in der Arbeit und die Bindung an den Arbeitgeber reduziert haben.
Ja.
Und zwar schon vor der Pandemie. Und jetzt können wir ja mal gucken, sind die Leute faul oder sind die Arbeitsbedingungen so mies, dass sie sofort kündigen, wenn der Chef ihnen blöd kommt? Was ich mal vermute.
Ja, da gibt es ja auch Studien zu Arbeitsatmosphären und dass die Leute sagen, okay, in dem Job gibt es mehr Geld, aber hier ist eine gute Arbeitsatmosphäre, also bleibe ich lieber hier.
Genau.
Tja.
Mehr Wissenschaft. Das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt hat auch was ausgerechnet. Das ist die Selbstbeschreibung. Ein interdisziplinäres, transferorientiertes und ortsverteiltes Institut besteht seit 2020, wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Da sind unter anderem 8 Universitäten dran beteiligt, TU Berlin, die Goethe-Uni in Frankfurt, die Uni Bremen und so. Und die machen seit 5 Jahren eine repräsentative Längsschnittstudie und die heißt German Social Cohesion Panel. Grob übersetzt Befragung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Da gucken sie dann danach, wer wen, warum, wie abwertet und zwar gefühlt. Wer ist Mehrwert? Was glaubst du, wer ist Mehrwert als du oder weniger? Mhm. Und zwar gucken die nach Gesellschaftsgruppen, also Schwarz-Weiß, Religion, ökonomischer Status und sowas alles. Und die haben sich angeguckt, also die haben genommen die Daten des Social Cohesion Panels und die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 21 auf Wahlkreisebene und haben gesehen, dass da, wo die AfD erfolgreich ist, das regionale Klima der gesellschaftlichen Spaltung und Abwertung stärker ist. Mhm. Und das betrifft nicht nur die AfD-WählerInnen, sondern alle. Mhm. Ja, da, wo die AfD stark ist, neigen selbst SPD-Wähler dazu, andere Gruppen tendenziell abzuwerten.
Das wundert mich jetzt
krass,
nicht.
Ne? Ja, aber ich finde das, ganz krass. Also, aber klar, ich meine, wenn du den ganzen Tag irgendwie dich darüber unterhalten musst, dass die anderen ja kacke sind, dann wirst du irgendwann wahrscheinlich auch denken, naja, vielleicht ist ja doch ein bisschen was dran.
Auch die, wenn du vielleicht Frage, andere findest, die kacke sind. Also schätze ich jetzt mal. Du was? Sagst dann vielleicht nicht, die Migranten sind kacke, aber du sagst dann vielleicht,
Ja, verstehe. Weil du sowieso in einer gesellschaftlichen Struktur existierst, in der Abwertung und Aufwertung an der Tagesordnung sind.
Genau.
Ja. Die Frage, die Sie sich gestellt haben, ist, spaltet die AfD die Gesellschaft? Und die Antwort lautet, vermutlich, weil, das schreiben Sie dazu, unsere Daten erlauben keine Aussagen über die Richtung der Kausalität zwischen regionalen AfD-Erfolgen und Sympathiebewertungen in der Bevölkerung. Kann also sein, dass die Leute sowieso schon rechts sind, weil gesellschaftliche Hierarchien haben zu wollen, ist rechts. Kann also sein, dass die Leute sowieso schon rechts sind und darum gut von der AfD bespielt werden können. Kann aber auch sein, dass die AfD die, ich sag mal, Unbedarften so gut bespielt, dass sie rechts werden.
Ja.
Wissen sie nicht. Sie schreiben aber, die AfD wirkt als Polarisierungsunternehmer,
ja,
der gezielt gruppenbezogene Sympathien weit über die eigenen WählerInnen hinaus in Richtung gesellschaftlicher Spaltung verschiebt und diese politisch normalisiert.
Ja.
Weiß nur keiner, ob Henne oder Ei. Zuerst aber, wo wir bei der AfD sind, es gibt noch eine Arbeit und zwar vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Die haben geguckt, wie ist denn eigentlich das Inflationsempfinden der verschiedenen ParteianhängerInnen? Haben eine Studie gemacht, haben über gefühlte Teuerung für Lebensmittel, Energie, Freizeit, Miete und Sprit gefragt und sie schreiben, das Inflationsempfinden hat sich von der Wirklichkeit entkoppelt.
Oh.
AfD-Wähler schätzen, dass die Verbraucherpreise im Jahr 2024 9-mal höher waren, als sie tatsächlich gewesen sind. Ja,
also
kurz dahinter.
Schlimm ist es ja, aber das ist ja noch schlimmer.
Kurz dahinter die Gruppe Wagenknecht. So, die Grünen sind am schwächsten. Die Inflation lag bei 10,8%.
Okay, das
tatsächlich
ist
waren es halt 2,2. Ja. Ist natürlich auch, ne? Was man auch immer gucken muss, ist, wie viel Geld hast du, ne? Also wo stehst du so soziodemografisch? So, hast du viel Geld, hast du wenig Geld, was machst du für einen Job und. Was sie auch nicht wissen ist, eben das, nämlich ob die ökonomisch schwächeren Schichten bevorzugt Extremisten wählen oder ob diese Wählerschaft einfach nur schlechter informiert ist als alle anderen. Müsste man versuchen noch rauszufinden, das gab es da nicht. Aber ich denke, also die Differenz zwischen tatsächlichen Preissteigerungen und gefühlter Inflation ist ein ganz guter Hinweis darauf, dass die Leute vielleicht wirklich keine Ahnung haben. Und dann gab es noch ein interessantes Ding, so eine schöne Grafik in dieser ganzen Auswertung. Ich empfehle jedem und jeder, sich die mal anzugucken, weil da kann man schön drin rumklicken. Und zwar haben sie gefragt, was sind denn die wichtigsten Themen bei ihrer Wahlentscheidung? Gesundheitspreise, wirtschaftliche Entwicklung, Kriminalität, Klima, Bildung, Wohnen, noch ein bisschen mehr. Und wenn man sich da die Verteilung der Antworten ansieht, ist in so einer Matrix, ne, so aufgearbeitet, dann siehst du, dass bei SPD und Grünen all diese Themen mehr oder weniger gleich gewichtet werden. Das ist nicht ganz wichtig, das ist nicht ganz unwichtig, das ist alles gleich wichtig. So. Alle anderen haben verstärkt extreme Positionen. Mhm. Also FDP findet fast alles komplett unwichtig bis auf. AfD findet alles unwichtig bis auf. Also das kann man ganz gut nachvollziehen da. Und
interessant.
Wenn man das beschreiben wollte, was ein bisschen unseriös ist, als was trauen die Wählerinnen und Wähler eigentlich ihren bevorzugten Parteien zu, müsste man sich zum Wohle des Landes eine rot-grüne Regierung wünschen.
Ja.
Das ist der eigentlich Witz. Und vor allen Dingen hätte das dann auch noch, das wäre Win-Win, eine rot-grüne Regierung, weil das mit dem Sozialabbau würde dann viel besser flutschen, als wenn es die Rechten machen. Ne, wie damals bei Schröder und Fischer.
Mm.
Ja, wenn damals die CDU die Agenda 2010 gemacht hätte, dann wären sie jetzt unter der 5%.
Das stimmt. Ja, interessant.
Ne?
Wir müssen noch mal über den eigenen Tellerrand schauen diese Woche, weil wir es jede Woche tun mit Jam Jaff. Und es ist auch kein erfreuliches Thema. Passt also ganz gut in diese Sendung rein. Es geht nämlich um Sudan. Und in Sudan ist schon seit Jahren ein fürchterlicher Krieg und auch ein Genozid in Gange. Und was Jam uns mitgebracht hat, ist sozusagen ein Update, weil man da immer mal wieder gucken sollte, okay, wie ist denn jetzt die Lage? Und genau das erzählt sie uns jetzt.
Ja, bald sind es auch schon 2 Jahre her, nämlich am 15. April, um genau zu sein. Vor ungefähr 2 Jahren begann der Krieg im Sudan, als die RSF, die paramilitärische Rapid Support Forces, und die sudanesische Armee, die SAF, in offene Kämpfe übergingen. Und jetzt, ja, fast 2 Jahre später, eskaliert der Konflikt immer noch weiter mit verheerenden humanitären Folgen. Was jetzt gerade passiert, die aktuellen Winklungen, also es gibt neueste Berichte, die sagen, die sudanesische Armee hat weitere Teile der Hauptstadt Khartoum eingenommen. Die RSF behält gerade strategisch wichtige Positionen, darunter auch den Zentralmarkt, den Präsidentenpalast sogar, sowie auch Teile der südlichen und westlichen Wohnviertel. Auch in den Regionen Kordofan und Darfur, da bleibt die RSF dominant, insbesondere in El Fashir, der Hauptstadt von Nord-Darfur, belagert sie Armee und verbündete Truppen von der Armee. Die Kämpfe sind recht brutal. Es gibt Berichte von Menschenrechtsorganisationen, die dokumentieren Massenmorde, Vergewaltigungen, ethnische Säuberungen, sowohl durch die RSF, aber als auch durch die SAF. In den letzten Tagen beispielsweise hat die RSF das Flüchtlingslager Samsam angegriffen, wo Menschen eh schon am Hungertod vorbeischrammen. Plünderungen, willkürliche Erschießungen, das volle Programm. Aber auch die Armee nimmt gar keine Rücksicht auf ZivilistInnen, so scheint es. Erst im Januar haben ihre Verbündeten in Wad Madani, einer wichtigen Stadt südlich von Khartoum, systematisch Menschen getötet, nur weil sie aufgrund ihrer ethnischen Herkunft als RSF-Sympathisanten galten. Ja, ein Muster, das sich tatsächlich so ein bisschen durchzieht durch diesen gesamten Krieg. Also beide Seiten setzen auf Terror. Schätzungsweise 11,4 Millionen Menschen sind jetzt mittlerweile auf der Flucht, die meisten innerhalb des Landes. Aber etwa 3 Millionen sind auch in Nachbarländer geflohen. Und das ist erst der Anfang. Die UN spricht von einer, ich zitiere, Katastrophe von gigantischem Ausmaß. Denn fast 25 Millionen Menschen leiden unter Hunger. Und humanitäre Hilfe ist fast unmöglich, solange keine Waffenruhe kommt. Es gibt auch noch eine weitere Entwicklung, die ich mit Interesse beobachtet hatte. Also ne, man fragt sich ja auch, wer ist denn jetzt eigentlich gegen den Krieg im Land? Und da gibt es eine Antikriegsbewegung bzw. eine Antikriegskoalition, die hieß Taqaddum. Die ist aber jetzt leider Anfang Februar zerbrochen. Der Grund, es gab Einigkeit darüber, ob man sich auf die von der RSF geschaffenen Parallelregierung einlassen soll. Es gab jetzt es gab einen Bruch. Die einen jetzt unter dem Namen Ta'assis, ich glaube, so sagt man das, arbeiten mit der RSF zusammen, haben sich dafür entschieden, dass sie dort eben Posten einnehmen werden. Die anderen, die neue Gruppe Sumud, die wollen sich davon abgrenzen. Ob das jetzt wirklich ein Neuanfang ist oder nur ein neuer Name für alte Allianzen, das ist noch unklar. Wir im Westen jedenfalls halten uns zurück und wir Genau, ich glaube, es wird gerade erst mal beobachtet, ob Sumut denn überhaupt wirklich so neutral ist. Die Kollegen von Table Media hatten letztens auch vor kurzem einen Beitrag geschrieben, wo es auch um die deutsche Rolle in diesem Krieg geht. Ja, auch Deutschland hat mit diesem Krieg nämlich zu tun. Nicht direkt, aber eben über Umwege. Deutschland ist wirtschaftlich eng mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verknüpft, die wiederum als eine der wichtigsten Unterstützer der RSF gelten. Und letztes Jahr hat Deutschland Exporte im Wert von fast 147 Millionen Euro in die Emirate genehmigt. Kritiker sagen, an diesen Deals klebe Blut, denn über die Emirate natürlich fließt Geld und auch Rüstungstechnik an die RSF. Tatsächlich gibt es auch Beweise, dass Waffen aus Europa im Sudan landen. Also Bilder zeigen RSF-Kämpfer mit G36-Gewehren von Heckler und Koch, die eigentlich für Jordanien bestimmt waren. Und dann gibt es noch Berichte über französische Panzerfahrzeuge, die irgendwie über die Emirate an die RSF geraten sein sollen. Die Bundesregierung hält sich in der ganzen Thematik auffallend zurück. Außenministerin Annalena Baerbock spricht zwar davon, in Anführungsstrichen Druck auf beide Seiten auszuüben, aber die Rolle der Emirate wird dabei kaum thematisiert. Bisher. Wie es jetzt weitergeht, naja, am 15. April geht der Krieg jetzt nun in sein offiziell drittes Jahr. Die Armee rückt derzeit weiter vor, die RSF hält weiterhin wichtige Positionen und wir alle schauen zu. Millionen Menschen leiden. Eine Lösung ist derzeit nicht wirklich in Sicht. Es bräuchte tatsächlich massiven Druck, den wir gerade nicht haben, auf alle Konfliktparteien. Aber solange der Krieg eben geopolitisch nützlich bleibt, wegen Bodenschätzen, strategischer Lage, Einflusszonen, ja, wird sich wohl kaum was ändern so schnell.
Ja, also falls ihr nicht deprimiert genug wart, kommt noch
Och, da kann ich euch noch ein paar Artikel vom im IPG-Journal empfehlen, falls ihr noch nicht deprimiert genug seid. Also da, so ist das nicht hier, also nicht über armen Leuten.
Ja, kommen wir zur guten Nachricht, die wir alle dringend brauchen. Es geht ja wirklich viel darum jetzt in dieser Zeit, dass wir Dinge auffangen, die die USA fallen lassen, wenn man so will. Wir als Europa, wir aber auch als restliche Welt, die sich noch verantwortlich fühlt für irgendwas in dieser Welt. Und mit gutem Beispiel vorangehen da die skandinavischen Länder. Ich hatte vorhin schon gesagt, Dänemark hat sehr schnell reagiert auf die Ansage, dass jetzt irgendwie die USA Europa sicherheitspolitisch eventuell fallen lassen. Und Norwegen hat auch sehr schnell reagiert. Und zwar geht es da um die Problematik, die hatte ich vor zwei Wochen erzählt, dass die Trump-Regierung USAID im Grunde platt gemacht haben und damit Entwicklungshilfe, humanitäre Projekte, aber auch viele Wissenschaftsprojekte auf der ganzen Welt einfach ohne Finanzierung dastehen und beendet werden müssen und Leute entlassen worden sind und so weiter. Und das hat auch Auswirkungen auf NGOs, die in Norwegen oder aus Norwegen kommen und in aller Welt arbeiten. Und da hat die norwegische Regierung gesagt, okay, wir tun alles, was wir können, um zumindest die Arbeit unserer NGOs, die davon auch betroffen ist, sicherzustellen und weiterführen zu können. Und deswegen hat die norwegische Regierung gesagt, wir nehmen jetzt fast 900 Millionen US-Dollar in die Hand und stecken das in NGOs, die diese Arbeit eben machen. Also humanitäre Arbeit, vor allem in anderen Ländern, wo jetzt durch USAID einfach ein riesiges Loch in deren Haushalte entstanden ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg. This is the way, wie es immer so schön heißt bei Star Wars. Wie ist der Typ?
Weiß ich nicht mehr.
Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Jar Jar Binks.
Nee, das war doch so eine Serie, so ein Star Wars.
Ich weiß es nicht mehr. Mandalorian.
Mandalorian, genau.
Ich sag doch, ich weiß es nicht mehr.
Also this is the way, nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht verzweifeln vor allem. Die wollen, dass wir verzweifeln, die wollen, dass wir den Kopf in den Sand stecken. Die wollen, dass wir uns klein fühlen, die wollen auch, dass wir Schuldgefühle haben, dass wir bisher so wenig gemacht haben. Die Rhetorik, die da aus den USA kommt, sagt es ja auch oder versucht uns selbst die Schuld zuzuschieben. Und ich finde, ganz gut ist auch ein Satz, den ich auch im Sicherheitshalber-Podcast diese Woche gehört habe von Constanze Stelzenmüller, die gesagt hat, ich bin nicht in Panik. Die Lage ist so ernst, dass wir uns Panik nicht leisten können. Und das ist auch, finde ich, der Satz der Woche.
Ja, so ist er.
Zu sagen, okay, können wir uns jetzt nicht leisten. Also Ente, Ente, Ente im Kreis rennen ist nicht, sondern anpacken und gucken, was wir tun können, was wir selber tun können.
Und vielleicht, ganz vielleicht, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen meine naive Hoffnung, also USAID hat sich aus vielen, vielen Sachen zurückgezogen. Mhm. Und wenn jetzt einzelne Länder oder Staatenbünde, also was weiß ich, die Europäische Union, Afrikanische Union, wie auch immer, wenn die jetzt da in die Bresche springen und ihrerseits Geld locker machen und sagen, okay, wir finanzieren euch jetzt sicherlich nicht den Makramee-Kurs in Subsahara-Afrika oder was man sich sonst alles Absurdes ausdenken kann, aber die HIV-Forschung, aber die Impfstoffforschung oder sonst irgendwie was, also wirklich was unmittelbar Gutes sozusagen für diese Länder zu bewirken und nicht irgendwas, was nur mittelbar funktioniert. Also viel von dieser Entwicklungszusammenarbeit ist ja wirklich mittelbar. Also ne, wir bringen jemandem bei, wie man eine Nähmaschine bedient, in der Hoffnung, dass sein Kind dann eine Näherei eröffnet oder sowas. Das sind ja auch so Antriebe in dieser Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit. Und wenn man da jetzt hingeht und wirklich die Kerndinger finanziert und schneller ist als die USA, wieder damit anfangen können.
Ja.
Weil die haben ja auch gesagt, wir gucken, ne? Das ist jetzt alles nur eingefroren, wir gucken mal, was wir davon weitermachen. Wenn wir da in die Bresche springen und den USA, also wir im Sinne von der Rest der Welt, und den USA letztendlich da das Einfallstor oder die Einfallstore wegnehmen, sich wieder in diesen Regionen auszubreiten. Das wäre nicht schlecht für uns, auch außenpolitisch nicht, weil dann kannst du nämlich irgendwann auch sagen, hier, guck mal Leute, wir haben euch so geholfen, ja, jetzt tut er, weil, ne, ist jetzt ja immer alles Verhandlungen, ist ja immer alles Interessen, die Länder da verhandeln und haben.
Ein Geben und Nehmen.
Genau, und das ist auch sowas, wo ich ein bisschen Hoffnung tatsächlich auch in die Welt setze, dass die einfach erkennen, dass die multipolare Weltordnung auch die Chance beinhaltet,
neue Verbündete zu finden.
Ich sag mal, mit den alten Verbündeten auf eine andere Weise umzugehen auch.
Mhm.
Ja, okay, wir geben euch jetzt keine Almosen mehr, sondern vielleicht schaffen wir es ja mit euch auf Augenhöhe umzugehen.
Das wäre ja zu schön.
Und das wäre jetzt eine sehr gute Chance. Ich hoffe, dass wir sie nicht verstreichen lassen. Ach.
Ist doch ein schöner Ausklang dieser Sendung. Und noch viel schöner als dieser Ausklang ist das Thema des Limericks, der vorletzten Woche. Das Thema war ein putziger kleiner, die sind gar nicht so klein, ein putziger Nager. Die sind ja relativ groß, diese Biber. Bei meinen Eltern gibt es so eine Biber-Auffangstation, aber so eine Biberstation. Da sind wir mal hingegangen und haben Biber gucken. Und die sind ja schon größer als so eine Katze. Also die sind ja wirklich recht mächtige Tiere. Und die Zähne sind groß. Naja, jedenfalls.
Aber die haben so süße Hände.
Das stimmt, ja.
Das heißt wahrscheinlich auch nicht Hände, aber egal.
Ja, ist ja wurscht. Pfötchen, nee, eigentlich auch nicht. Jedenfalls ist hier, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker zum Thema Biber Schönes gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es wurde ein Biber aus Biberach frühmorgens mit Halsweh und Fieber wach. Der Arzt sagte nett, bleib heut mal im Bett. Der Biber sprach, nichts, was ich lieber mach.
Biber und Biberach war beliebt, auch in den Kommentaren.
Ja, welcher war denn dein Lieblings?
Der von Florian natürlich, weil das gleichzeitig auch noch eine Korrektur zur letzten Sendung ist. Anscheinend habe ich dem Biber unterstellt, Vögelchen zu essen,
ja, hast du.
Was der Biber nicht macht. So, Biber nutzen diverse Gehölzarten, unter anderem auch Lärchen. Die haben aber nichts mit dem Singvogelfeld Lärche zu tun, weil der Biber die einfach nicht isst. Und darum nehme ich Florians Limerick. Ein Biber sprach schmollend, oh wei. Der Holgi, der dichtet mir bei, ich würde Feldlärchen fressen, doch Bäume stattdessen, die nag ich mit Wonne entzwei.
Dann nehme ich den von Regina Meyer. Der geht auch mit Biberach. Im wunderschönen Biberach gab's ein Problem mit der Riss, dem Bach. Wohin mit dem Schlamm? Wir brauchen einen Damm. Da kam auch schon ein Biber. Ach. Ach. Haben wir ein schönes Thema für die nächste Woche. Biber war ja super. Also Tiere scheinen ja gut zu funktionieren.
Tiere laufen immer.
Also wollen wir dann explodierende Wale oder einfach nur Wale oder...
Wal in der Wahlwoche.
Ja, warum nicht, ne?
Warum nicht, ne?
Der Wal in der Wahlwoche.
Ja, Mama, es ist noch, ja, Wal.
Wale.
Wale. Also, ja, nicht Walen, Wale.
Findest du okay?
Finde ich okay.
Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
DAX, ganz im Zeichen der Politik.
Wir könnten eigentlich auch mal einen Limerick zum DAX machen, oder?
Hatten wir noch nicht.
Weiß nicht, glaub nicht. Andermal. Dienstag.
Wall Street ohne Schwung.
Mittwoch.
Die Korrektur ist da.
Donnerstag.
Rekordlauf der US-Börsen vorerst vorbei.
Freitag.
Anleger nervös vor Bundestagswahl.
Ich glaube, da sind nicht nur Anleger nervös, aber gut. Kommen wir zu keinem Faktencheck. Ich glaube, wir haben heute keine.
Dafür habe ich aber diesmal mehr Links zu den seltsamen Behauptungen, die ich unterwegs aufgestellt habe, in die Shownotes getan als sonst. Das ist doch auch schon mal was.
Das ist doch auch schon mal was. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. Und wie immer, wenn wir am Ende der Sendung sind, geht es noch 20 Minuten weiter. Denn wir müssen uns ja natürlich auch bei all denen bedanken, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr das tut. Ja. Vielen, vielen Dank, dass wir euch haben. Ohne euch gäbe es uns nicht, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und
das ist auch wieder, das ist noch eine, es hat was von einer guten Nachricht. Wir leben in Zeiten, in denen sowas überhaupt möglich ist.
Das stimmt, ja.
In denen ich nicht über die Witze eines Redaktionsleiters lachen muss, um den nächsten Redakteurs- oder Moderationsjob zu kriegen.
Ja.
Das ist wirklich... Das ist der eigentliche Wert dieser digitalen Revolution bis heute.
Ja, finde ich auch. Also, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, das sollte man immer dazu sagen, dann schaut mal auf wochendämmerung.de. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Am liebsten mögen wir den direkt auf unser Konto. Da bleibt am meisten bei uns hängen. Aber wenn ihr lieber bei Steady oder über Apple Podcasts abonnieren wollt, ist es genauso gut. Und wenn ihr bei Steadys Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub werdet, dann lesen wir sogar am Ende jeder Sendung euren Namen vor. Und genau das kommt jetzt.
Ins Eins.
Wing Commander Lord Fleschards Lieblingskoordinaten. 60 Grad 0 Minuten 0 Sekunden Nord, 30 Grad 0 Minuten 0 Sekunden West. Das klingt...
60 Grad Nord, der ist aber ein Stückchen weiter oben als in Berlin jetzt.
Ja, und das klingt auch ansonsten nach so irgendeiner, wie heißen diese...
60-0-0?
Ja, das sind doch
30-0-0.
Längengrade, oder? Irgendwie?
Naja, Längengrade sind das immer. Es sind immer Längen- und Breitengrade.
Sind die, das sind irgendwelche speziellen... Also,
90-0-0 ist Nordpol.
Ne? Ja.
Nee, 90-0-0 ist Äquator. Nee, Nordpol. Also ist, ach Gott. Schnell weg. Martin Afanasyev.
Ich wollte gerade googeln, aber gut. Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Markus Breu.
Wenn man meint, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, dann kommt es geballt. Fuck Putin, fuck Trump, fuck Elon, fuck von Fritz und fuck Magus.
Oliver Delpis Verlobter und so weiter.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Dösewicht ist genervt von der Wahl.
Ich vom Wahlkampf.
Ich auch.
Der Jan.
Antjot Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kugoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Mit wem essen Piraten am liebsten Kapern? Mit Fiete und Olaf, weil die ihnen die Kapern gerne überlassen.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Fiewig.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Axel Springer.
Das ist bestimmt so ein falsches Zitate-Ding von...
Wäre ich mir gar nicht so sicher. Weil der Springer war zwar auch ein Rechter, aber einer von den nicht ganz so verkehrten. Soweit ich das beurteilen kann, kann ich natürlich gar nicht.
Ich habe ganz vergessen zu erzählen, es gab ein schönes Stück von der Financial Times über den Döpfner und wie er immer weiter nach rechts gerückt ist und inzwischen sehr weit rechts ist. Das können wir auch nochmal verlinken. Und bei der Financial Times gilt ja immer der Tipp, wenn ihr über die Google-Suche einen Financial Times-Artikel sucht und von Google auf die Seite der Financial Times kommt, könnt ihr den Artikel auch ohne Paywall lesen. Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Stefan ändert seinen Namen, um ein bisschen weiter vorne genannt zu werden.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Matze aus Spandau.
Einatmen, ausrasten.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Es braucht die Linke und die Bündnisgrünen im Bundestag. Beide können sich als Korrektiv dienen.
Ja, das ist eigentlich schön zusammengefasst.
Ja, die Grünen bringen den Linken bei, wie Außenpolitik geht. Und die Linken bringen den Grünen wieder bei, wie Sozialpolitik geht.
Genau.
Ja, nicht doof.
Jan Beilicke.
Tobias Salin.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Na, Fr, Brda, Vrba, Mrda.
Ist klingonisch oder was ist das?
Ich habe keine Ahnung.
Oder die Katze ist über die Tastatur gelaufen. Kann auch sein. Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Ich gehe mal reiern. Kerry.
Lise grüßt die Katana.
Die Katana rufen auf, wählen zu gehen.
Tim Christan.
Clemens Langens und Christoph Henninger, ich denke, was könnte diese Welt doch für ein Ort sein? Ein Paradies auf schneller Fahrt durch Zeit und Raum?
Christoph Henninger und Clemens Langens, würde hier miteinander mehr als nur ein Wort sein und wäre die Gleichheit etwas mehr als nur ein Traum?
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Herr Ober, bitte 2 Melange, danke.
Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann sind das seine Grenzen, nicht deine.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano Del Tauscho.
Übrigens gewinnt unser amtierender Justizminister seit Beginn seiner Ferengi-Ferien deutlicher Profil, als ich erwartet habe. Der hat tatsächlich gegen das Clusterfuck-Zustromgesetz gestimmt. Ja, der Wissing ist echt interessant. Wenn der irgendwann ausscheidet, den würde ich wirklich gerne mal interviewen.
Ja. Felix, der fragt, ob es der, die oder das Kuh lief um den Teich heißt.
Es ist Herbst. Auf dem Feld. Die Kürben.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Matthias Flader.
Wir haben ganze Landstriche mit Leuten, deren vornehmliche persönliche Erfahrung mit Flucht die ist, zurückgelassen worden zu sein.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Der Satz mit der Flucht stand letzte Woche oder letztes Mal schon hier drin und jetzt habe ich ihn erst verstanden. Naja, der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Freue mich auch immer über Maya-Content. Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Da, Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
God, I'm jumping in the deep and it's more fun to swim in. Heard the risk is drowning, but I'm gonna take it.
Bestimmt auch wieder aus irgendeinem Lied, das ich
ja,
nicht
bestimmt.
Kenne.
Ich kenn's auch nicht.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst sagt Nein und geht wählen.
Moste Techi bittet alle Siegerländer zutiefst zerknirscht um Verzeihung. Das ist wirklich peinlich, zu dem Sauerland doch viel besser zu jenem Herrn passt. Nun liegt Erlangen nicht im Sauerland, doch täglich ein wenig Glück zu erlangen, liegt mit Mayas Pixelfett-Account jetzt nahe. Danke. Erlangen. Ah, okay. Ja. Erlangen.
Nils und Hilke.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Captain Blackadder is not all that keen to go over the top.
Nils Israel.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittenthaler Graben, gell?
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Urum eine Urum, ist Urum aus Urum, drum.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Stand dann auch in den Kommentaren zur vorletzten Sendung. Moray ist eine Muräne, ja. Also dieser fiese Fisch. Mhm. Was ich auch tatsächlich nachgeschlagen hatte, während wir den Abspann vorgelesen haben, aber dann vergessen habe, es am Ende schlau zu sagen.
Ich hatte es auch
nachgeschlagen. Was jetzt irgendwie noch erbärmlicher ist, so zu tun wie früher in der Schule. Ne? Wenn die Antwort nicht weißt, irgendjemand sagt es und du sagst dann, ach ja.
Habe ich gewusst.
Genau.
Das habe ich gewusst.
Andreas Jasper.
Michael Jess.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten Kapern?
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Bist du mit der auch verwandt?
Nicht, dass ich wüsste.
Christopher Kluwe.
Isolde. Nee, ich glaube, Isolde haben wir keine in der Verwandtschaft. Anna und Hagen, Nolz und Salewski. Ihr wisst schon, die mit der Kanzlei.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Oliver Kurfink.
Fabian Lange.
Jeanette Lechner.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Bei Edeka neu jetzt, Link auch in Bio.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum. Fand ich lustig.
Bio. Robert Manik.
Nevermind.
Der Ferdinand mit dem Kulli in der Hand.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Annes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert freuen sich auf Mayas Pixelfed-Account.
Bernd Nossem.
Michael Ott.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg gibt Christoph und Clemens die Schuld, dass er hier ist.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Internationalen Tag der Muttersprache aufmerksam. Oh ja, der ist heute, ne?
Keine Ahnung, wenn du
ja,
das
ja,
sagst.
Ja, der ist heute. Ich habe beim Saarländischen Rundfunk so eine komische Nachricht gelesen, also so eine komische Überschrift.
Ja.
Also die haben in Saarländisch eine Überschrift geschrieben und ich saß da und dachte, okay, ich kann es lesen, aber aussprechen könnte ich es nicht.
Ja, Saarländisch ist aber auch speziell.
Oh.
Axel Rasmussen.
Michael Reisler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Sabine Reppschläger.
Norbert Renner.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Mike Rotbohns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Whitney Schnack Houston.
Danke und schöne Grüße.
Der Tobi fragt sich, ob es nicht Zeit wäre für die Umbenennung der EU in The Union und sie geografisch unabhängig schrittweise für alle vernünftigen Staaten zu öffnen. Man könnte zum Beispiel mit Kanada beginnen, dann Japan, Südkorea und so weiter.
Gar keine uncharmante Idee, ja, habe ich diese Woche auch häufiger schon irgendwo gehört. Ich glaube eher so als Scherz, so, ja, lass doch Kanada in die Europäische Union kommen, weil wir haben ja tatsächlich eine Landgrenze mit Kanada. Die EU hat eine Landgrenze mit Kanada. Und das ist, ich finde die Idee nicht uncharmant. Wenn die Weltordnung sich ändert, warum ordnen wir die Welt nicht neu? Oder unsere Welt nicht neu? Ja.
Ist diese Landgrenze mit Grönland?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ist es irgendeine Insel? Ich müsste nachgucken. Vielleicht haben wir ja einen Faktencheck. Dann,
Der hört das hier nicht.
Ja, dann haben wir alle Pech gehabt. Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie?
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Brandmauer Stein.
Pommes Stein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist Toasted Cheese?
Der Gouda-Käse ist eine typische Niederlandse Racht. Außerdem beobachtet der Fresh-Cuber die Nachbarschaft und stellt fest, Hagen Weber sucht seinen Wagenheber.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Der Gouda-Käse ist eine typische Niederlandse Racht. Das ist schön. Entschuldigung, ich komme jetzt nicht. Meine Prognose. FDP kommt wieder rein, weil zu viele Menschen die Zweitstimme nicht verstehen und sie denken, sie wählen eine schwarz-gelbe Koalition. Oh Gott, ja, ey, es ist alles so.
Oh. Und oh Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben jetzt beschlossen, den Winter zu mögen, während Priscilla und Gwyneth Molesworth erleichtert sind, dass es wenigstens schon wieder spürbar heller wird. Neulich in einem Feature vom Deutschlandfunk, glaube ich, hat eine Kollegin es hartnäckigst Gwyneth Molesworth ausgesprochen.
Oh.
Oh, da denke ich dann auch immer, Leute, ihr seid, das darf nicht passieren. Nicht in einem, ne, live, okay, aber in einem produzierten Stück, wo du dir vorher den Text aufschreibst. Und, naja.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen. Vico von Bülow.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Weil Kirchen ihn ständig kritisieren, Söder beschließt Kruzifixverbot in bayerischen Behörden und Schulen.
Ist auch geil, ne? Dann will der auf einmal, findet die Kirche ihn doof, dann will er der Kirche eine Ansage machen. Da kriegst du dann auch so ein bisschen einen Eindruck davon, was solche Leute tatsächlich von Demokratie halten.
Ja, voll.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Annette, wir können doch nicht 3K hintereinander haben.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Wäre übrigens auch mal eine interessante Vandalisierung des Abspanns, ausschließlich Loriot-Zitate hier zu haben. Gucken, ob ihr das schafft. Lucy ist weiterhin sehr dankbar für die Wochendämmerung, wundert sich wie jedes Jahr, wie früh es eigentlich dunkel werden kann und streut mal wieder Werbung für den lila Podcast ein. Und ich war gestern, bin ich rausgegangen und dachte,
ist
was, ja,
hell.
Voll hell.
Ja.
So um 16:30 oder so, aber ja, ja, fand ich eigentlich schön.
Ist total angenehm wieder. Es wird wirklich auch in großen Schritten später dunkel.
Mit 7-Meilen-Stiefeln.
Ja, es geht recht schnell, finde ich schon. Ja. Also du kannst von Woche zu Woche, ist irgendwie so gefühlt eine halbe Stunde oder so. Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Und Mieto Balaschk. Was? Wutschownie Strodowni. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 21. Februar 2025. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.